Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Gossip. Immer Hallo. Noch aus Berlin und wieder zu dritt.
Moin.
Oh, das macht ja ganz viel mit meinem Herzen. Das macht ja so viel mit meinem Herzen.
Falls ihr die Stimme erkannt habt, das wäre krass, aber auch nicht unwahrscheinlich.
Für Kennerinnen und
genau.
Kenner.
Heute zu Gast bei uns ist Ann-Kathrin Büsker, freie Hauptstadtkorrespondentin, unter anderem für Klima- und Energiepolitik. Und du coverst auch die FDP, kann man, glaube ich, so sagen, für den Deutschlandfunk.
Das kann man ganz genau sagen.
Das kann man, glaube ich, genau so sagen. Ich finde das Wort covern so schön. Das habe ich damals in meinem Praktikum beim ZDF-Hauptstadtstudio nämlich gelernt, dass jeder seine Partei covert. Mhm. Und das finde ich einfach schön, dachte ich, das muss ich mal wieder benutzen.
Es gibt ja regelmäßig so Situationen, wo jemand sagt, Ann-Kathrin, hier deine Partei. Und dann sage ich immer, ich bin nur für die zuständig.
Sehr gut.
Ja, aber genau so ist es. Und du schreibst ja auch über all diese Themen in deinem Newsletter. Der Überblick, und wir haben den schon ganz oft hier empfohlen, deswegen sagen wir nochmal große Empfehlung.
Ich müsste ihn mal wieder schreiben.
Ja,
bitte.
Genau. Den Link findet ihr in den Shownotes. Also dann kriegt ihr fast regelmäßig, so regelmäßig wie unser Podcast erscheint, uns ist das sehr sympathisch, dann Post von Ann-Kathrin. Genau, und ich würde sagen, du bist eigentlich die perfekte Expertin für diese Folge und unabhängig davon, dass wir wussten, was alles passieren wird in den letzten Tagen.
Ich wusste das
einfach
alles.
Wunderbar, ich hab das gepasst. Vorbereitet. Also der Termin stand schon und dann hat Volker Wissing irgendwie uns allen ein Ei gelegt, würde ich sagen, am Freitag. Als er mit dem Thema Fahrverbote kam in der Bild-Zeitung, der Klassiker auch.
Ich finde, man muss das nochmal hervorheben, ne? Weil ich weiß nicht, wie es dir ging aus deiner Perspektive, ob du das vorher schon irgendwie also geahnt hast, ob das da was kommt. Aber ich habe echt gedacht, ich habe eine Stunde oder so davor mit einem Kollegen über das Klimaschutzgesetz gesprochen, weil ich da irgendwie voll Lust hatte, mal was drüber zu machen. Und 3 Stunden später kommt halt dieses so verrückte, Drohkulissenartige, ey Leute, wenn das Klimaschutzgesetz nicht kommt, dann dürft ihr am Wochenende nicht mehr fahren. Also ich finde auch so, ich würde gerne mal wissen, wer sich sowas ausdenkt in der Fraktion. Also
in die Kreativabteilung des Ministeriums, die das alles durchgerechnet hat. Mir ging das tatsächlich ähnlich. An dem Donnerstag dachte ich noch, Mensch Büsker, da müsstest du jetzt wegen des Klimaschutzgesetzes eigentlich mal ein bisschen rumtelefonieren. Das muss jetzt ja bald irgendwie weitergehen. Also dann habe ich es an dem Tag nicht mehr geschafft. Und dann bekamen wir halt abends diesen Brief von Volker Wissing, der an die Fraktionsspitzen gegangen war. Ich dachte mir so, oh nee, ich muss morgen noch eigentlich mein langes Stück schreiben. Ich habe eigentlich gar keine Zeit.
Ja, genau, stimmt. Aber hast du es aus der Bild erfahren oder aus dem Papier?
Die Briefe, ne?
Wir hatten den Brief.
Genau, okay. Es gab diese Briefe an die Koalitionspartner, aber das Ganze wurde natürlich auch über die Bild mal wieder schön gespielt. Das ist eigentlich Presseportal der FDP, kann man auch so sagen.
Zu einigen Themen?
Nee?
Bei einigen Themen
würde ich schon sagen.
Das machen andere ja auch.
Ja, das stimmt. Und dann kam, oder das, was schon feststand, über das, was wir eigentlich sprechen wollten heute, ist dieser Prüfbericht des Expertenrats für Klimafragen. Das stand heute, wir sprechen vom 15. April, an. Und der kam auch und einige Stunden später war er eigentlich wieder obsolet, würde ich sagen. Weil zwar hat der Expertenrat nochmal festgestellt, die Berechnungen vom Umweltbundesamt, die stimmen eigentlich soweit. Man hat so ein bisschen an der Rechnung so ein bisschen kritisiert, dass die natürlich auch so ausgelegt war, dass das dann auch am Ende passt und man die Klimaziele irgendwie erreicht. Und man hat auch wieder festgestellt, dass das Verkehrsministerium und das Gebäude oder der Gebäudesektor ein Sofortprogramm auflegen müssen. Was sie jetzt nicht mehr tun müssen, weil am Nachmittag diese Einigung kam. Wir gehen das alles gleich nochmal detaillierter durch, aber ich wollte einfach so klar machen, was da eigentlich jetzt alles passiert ist in den letzten Tagen. Genau, einmal das Bild sprechen, einmal die Landschaft zeichnen. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal Step für Step durch.
Ich war heute Morgen das erste Mal,
genau.
Ich wollte anekdotisch mal anfangen, weil ich das wirklich spannend fand. Ich war heute das erste Mal in der Bundespressekonferenz, war natürlich sehr aufregend für mich, weil man es ja immer sieht, bei Thilo Jung. Und alle waren so, also Brigitte Knopf, die stellvertretende Vorsitzende ist, das Expertenrat für Klimafragen, wirkte irgendwie nicht so gut gelaunt. Und es war auch sehr, 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 sehr wenig besucht. Das ist jetzt meine persönliche Analyse, ob das vorher schon irgendwie feststand. Weil, ich war so ein bisschen, im Nachhinein dachte ich so, ach so, vielleicht war das ja schon, weil es ja dann genau so ist, wie du sagst, dass halt nach dem alten Klimaschutzgesetz diese Sofortprogramme, die jetzt eingefordert wurden vom Expertenrat für Klimafragen, nicht mehr von den Ministerien geliefert werden müssen, oder?
Ja, das ist so, wenn das Klimaschutzgesetz jetzt rechtzeitig geändert wird.
Nächste Woche soll es, glaube ich, durchs Parlament gehen.
Die Sofortprogramme, aber also, dass die Pressekonferenzen des Expertenrates für Klimafragen schlecht besucht sind, liegt, glaube ich, eher daran, dass viele Kolleginnen und Kollegen damit nichts anfangen können.
Wirklich?
Also,
Pressekonferenzen
in der Bundespressekonferenz sind mal so besucht. Und gerade die, wo es eher so die wissenschaftlich-technische Perspektive ist, ist das Interesse einfach schlicht nicht so groß. Und da sitzen dann die FachjournalistInnen und that's it.
Ach krass, das hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte bei so einem, also ich hätte irgendwie gedacht, das wäre mehr.
Nee, tatsächlich auch durch die Corona-Pandemie hat die Bundespressekonferenz ein Anwesenheitsproblem. Das darf ich, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab ja zwischenzeitlich auch, also es gibt jetzt inzwischen einen Livestream, der zwischenzeitlich auch zu Corona-Zeiten eine Frage Option hatte, wo man technisch eine Frage einreichen konnte. Das haben wir jetzt nicht mehr, damit wieder mehr Leute kommen und Fragen stellen. Aber insgesamt hat die Bedeutung des Formates doch ein bisschen nachgelassen. Und gerade bei diesen Dingen, die eben nicht so snackable sind, kommen einfach nicht so viele.
Spannend.
Ich hätte nämlich sonst gedacht, dass es vielleicht auch noch mit der tagesaktuellen Lage zusammenhängt, weil wir haben natürlich jetzt am Wochenende den Angriff des Iran auf Israel. Das spielt natürlich, also war es, glaube ich, bei vielen heute das Thema gewesen. Obwohl ich sagen muss, ich fand das mit dem Expertenrat heute überraschend viel und ja, ganz oben platziert, zumindest da, wo ich nachgeguckt habe, vorhin mal so ein bisschen.
Auch nicht vergessen, dass kurz vorher im gleichen Raum auch die Pressekonferenz der ExpertInnenkommission zu Schwangerschaftsabbrüchen etc. war. Auch ein wichtiges Thema ja heute. Insofern, die Themenkonkurrenz ist einfach auch wirklich sehr, sehr groß. Und rein als Expertenrat kommst du da nicht gegen an. Jetzt mit der Einigung Klimaschutzgesetz
ist natürlich, kommt das Thema ein bisschen höher im Ranking.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, also Expertenrat können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, obwohl ich so ein bisschen eigentlich finde, vieles stand da schon fest. Aber ich würde trotzdem nochmal ganz kurz einfach nochmal zum Thema Fahrverbot von Volker Wissing kommen.
Ja,
ich habe mich so ein bisschen einfach gefragt, ich habe es auch hier aufgeschrieben, ob er sich so ein bisschen, also ich habe nachgeguckt, die Trotzphase, die startet so ab Mitte des zweiten Lebensjahres. Und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, ob das beim Minister mittlerweile auch so ein bisschen an der Tagesordnung ist. Einfach, weil ich schon überrascht war von diesem sehr naiven Spin vielleicht oder auch sehr einfachen Spin, aber jetzt schlussendlich so Fahrverbote in den Raum zu werfen, das so zu framen, als wäre das, worauf die Grünen dann aus sind, weil sie das Klimaschutzgesetz jetzt nicht durchkommen lassen wollten. Das war ja so ein bisschen das, was dann erzählt wurde und auch nochmal von Volker Wissing heute betont wurde und auch nochmal von Christian Lindner heute betont wurde. Und dann jetzt sich hinzustellen und so zu tun, als hätte man jetzt dafür gesorgt, dass die Fahrverbote wieder vom Tisch sind, obwohl man sie selber auf den Tisch gelegt hat, fand ich irgendwie, ich fand es so ein bisschen billig und habe mich dann aber auch gefragt, finde ich das jetzt nur billig, weil ich weiß, dass es noch andere, also er hat ja auch immer gesagt, Fahrverbote, einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie diese Klimaziele einhalten können. Und ich weiß, dass es nicht so ist. Aber meint ihr, das hat so funktioniert, wenn man jetzt nicht Klimajournalistin ist und sich vielleicht nicht so viel damit befasst? Also wie glaubt ihr, war diese Wirkung von dieser Androhung?
Ich glaube, es ist halt unfassbar gesprächsfertig. Also damit hat er halt alle gekriegt. Also weil das hat ja, also und ich glaube auch sozusagen, dass dieser Spin auch voll gut funktioniert hat, weil ich habe von vielen Leuten jetzt auch im beruflichen Kontext genau diesen Spin auch gehört. Also so von wegen, naja, aber das passt ja den Grünen ganz gut. Was die ja ausdrücklich gesagt haben, dass sie das nicht wollen, weil das ja das schlechteste Framing für sie als Partei ist. Aber es ist halt, also mit Fahrverboten kommst du halt direkt überall ganz
ja,
nach
klar,
oben
klar.
Und viele Leute, also du, ja, kriegen halt irgendwie Schiss, ne? Also ich finde, also ich glaube, also vom Spin her, also von quasi aus Wissings Perspektive, hat das richtig gut funktioniert, glaube ich.
Ich finde es halt total manipulativ, das auf den Tisch zu legen, wobei total klar ist, dass keiner der politischen Partner das will. Mhm. Also niemand will Fahrverbote,
genau,
außer vielleicht
war ja gar
so,
nicht, ne?
So ein paar
ja.
Aus der verkehrsaktivistischen Perspektive würden jetzt wahrscheinlich laut widersprechen, doch wollen wir. Aber politisch will das überhaupt niemand, das ist für niemanden eine Option. Die FDP hat aber seit jeher die Reform des Klimaschutzgesetzes eigentlich schon immer damit begründet. Mhm. Anfangs in Hintergrundgesprächen, dass sie eben die Sektorziele wegbekommen wollen, damit nicht gerichtlich auch unter Umständen sowas angeordnet werden kann. Mhm. Bundesregierung ist ja auch gerade vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, ist es, glaube ich, entsprechend verurteilt worden für einen Rechtsbruch. Gibt jetzt eine Revision in dem Verfahren, aber nichtsdestotrotz, da ist schon gerichtlich festgestellt worden, Moment mal, hier hätte es sofort Programme geben müssen. Und wir wissen ja durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, je dringender das wird mit der Emissionsminderung, die Klimaziele zu erreichen, mit Fortschreiten der Klimakrise wird es dringender, umso härter könnten auch die Maßnahmen werden. Und dann ist es durchaus irgendwann eine denkbare Option, dass auch Gerichte irgendwas anordnen als Lösungsoption. Und deshalb war es für die FDP halt total wichtig, das vom Tisch zu nehmen, diesen Automatismus, dieses Damoklesschwert loszuwerden. Und damit ist Wissing jetzt einfach tatsächlich in die Frontalkommunikation gegangen.
Aber ist, also das finde ich sehr interessant, dass das im Hintergrund auch schon länger quasi so im Gespräch war, weil verstehe ich das dann richtig, dass du sagst, dass Gerichte dann wirklich konkret bestimmte Maßnahmen vorstellen können, sozusagen?
Dafür bin ich zu wenig Rechtsexpertin, um Automatismen festlegen zu können, beziehungsweise bewerten zu können. Aber ich weiß eben, ich glaube, es hagelt inzwischen hinter uns.
Ich wollte auch gerade sagen,
dass wir jetzt mitten im Gewitter sitzen und über das Thema sprechen. Nein, also es war einfach der FDP immer total wichtig, diese Option, dass da irgendwann etwas enger werden könnte, in den Möglichkeiten, das einfach vom Tisch zu nehmen.
Krass, das ist echt richtig interessant.
Also von der FDP hat niemand großartig dieses Szenario mit 2 Tage Fahrverbote da schon auf den Tisch gelegt oder so. Aber solche Maßnahmen eben gar nicht erst auf dem Tisch zu haben, das war der Partei immer wichtig.
Mhm. Ja, spannend. Und jetzt haben sie es halt ganz krass auf den Tisch gelegt. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du nochmal so nachzeichnen. Ich meine, das Klimaschutzgesetz, da haben wir letzte Folge auch schon viel drüber gesprochen, lag ja unfassbar lange im Parlament. Also da ist ja ganz lange nichts passiert. Warum hat das jetzt so einen Fahrt aufgenommen? Und warum dieser drastische Schritt Fahrverbote?
Naja, Fahrverbote ist, weil Volker Wissing ein Szenario brauchte und Fahrt aufgenommen hat es auch deshalb, weil es ja, habt ihr glaube ich auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, weil es mit dem Solarpaket gekoppelt ist. Und für das Solarpaket wird es jetzt langsam ernst, weil auch da Fristen auslaufen, um europäische Sonderregelungen, die während der Energiekrise gemacht wurden, einfach fortzusetzen, weil man nicht will, dass an der Stelle eine Bremse reingehauen wird, Notbremse gezogen wird beim Ausbau, weil wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und der läuft gerade im Solarbereich fantastisch. Und da war es den Grünen total wichtig, dieses Solarpaket jetzt durchzubekommen. Mhm. Ohne den Resilienzbonus, also Meyerburger profitiert davon nicht mehr, den wird es nicht geben. Aber ein paar andere Regelungen sind da jetzt eben dann doch beschlussreif, werden dann auch voraussichtlich nächste Woche beschlossen. Und das war wichtig, damit da jetzt keine Fristen gerissen werden und irgendwie so ein Abriss stattfindet bei den Genehmigungen und dem Ausbau. Mhm.
Aber warum hat dann Wissing so Druck gemacht, weil das wäre ja eigentlich dann im Interesse der Grünen, dass das dann quasi jetzt durchkommt mit dem
Solarpaket. Zuerst haben Verbände Druck gemacht, ob das Solarpaket so, Leute, das ist total wichtig, das hier jetzt durchzubekommen. Und Wissing, klar, hat natürlich auch das Interesse, dass er keine Sofortprogramme machen muss. Ihm war total klar, dass dieser Montagstermin mit dem Expertenrat stattfindet. So, okay, dann haust du vorher nochmal einen Vlog rein.
Und ich finde, das eigentlich hat man es ja auch noch so, wir haben ja genau darüber gesprochen, letzte Folge tatsächlich, über diese Verdielung zwischen Solarpaket und Klimaschutzgesetz. Und das Solarpaket war ja auch was auch Habeck natürlich unbedingt haben wollte, dass das endlich durchkommt. Und spannend ist ja jetzt trotzdem auch, wie die Grünen jetzt diese Änderung des Klimaschutzgesetzes verkauft haben. Also du warst ja gerade selber unterwegs und hast für die ARD den U-Ton eingeholt.
Ich war es, Leute.
Genau. Und das ist ja so spannend, dass die FDP sich jetzt gerade dafür feiert, dass diese Sektorziele, weil, um das auch nochmal vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, diese Änderung des Klimaschutzgesetzes, darüber haben wir zwar hier auch schon mal gesprochen, aber ein kurzer Reminder, dadurch werden unter anderem die Sektorziele abgeschafft bei der Betrachtung. Also diese Betrachtung, die widmet sich jetzt allen Sektoren, ja, so übergeordnet. Und wenn es dann in der Gesamtrechnung nicht passt, dann muss nachgebessert werden. Wenn es aber unterm Strich passt, so wie jetzt dieses Jahr oder beziehungsweise 2023, dann muss niemand nachbessern, selbst wenn jetzt der Verkehr seine Ziele gerissen hat. Und das wird sehr stark kritisiert von vielen ExpertInnen. Darüber haben wir auch, wie gesagt, schon gesprochen. Und dass jetzt dieser Fokus nicht mehr auf den Sektorzielen liegt bei dieser Gesamtbetrachtung, Das ist jetzt eben das, was die FDP ja auch sehr doll betont, dass diese Sektorziele abgeschafft worden sind. Die Grünen stellen sich aber hin und sagen, nee, die Sektorziele sind noch da.
Das finde ich halt auch wirklich super lustig. Also ich war ja heute da und habe wirklich dreimal nachgefragt, weil sie es immer wieder gesagt hat. Und dann irgendwann ist sie so ein bisschen zurückgewichen und war so, ja, also das Monitoring von den Sektorzielen ist immer noch drin sozusagen. Und am lustigsten finde ich wirklich, dass ich saß ja dann mit im Schnitt und dass du dann halt den O-Ton FDP hast, der halt sagt, wir haben die abgeschafft und das ist super für den Klimaschutz, weil jetzt können wir ja endlich irgendwie alles zusammen betrachten und es gibt keine, also quasi da, wo es am besten funktioniert, da können wir dann einsparen und es gibt keine Zwänge mehr. Und dann hast du rechts daneben den O-Ton von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Verlinden, die halt sagt, nee, also die Sektorziele bleiben und da ist Herr Wissing aber nochmal ganz doll in der Verantwortung. Ich habe es dir eben schon geschrieben, am liebsten, Jule, hätte ich es einfach so gegeneinander geschnitten und einfach so, also ohne Off-Text, aber das ging leider nicht. Konnte ich mir nicht durchsetzen. Aber das finde ich einfach super besorgt.
Ist es total. Und im Grunde ist es, finde ich, wie so ein früher bei der Notenbekanntgabe von Klausuren in der Schule. Der Notenspiegel wird irgendwie noch an die Tafel geschrieben. Aber wenn einer eine 6 hat, ist das jetzt total egal, weil entscheidend ist nur, dass der Durchschnitt irgendwie gut funktioniert. Ja. Der wird herangezogen für die Betrachtung. Wenn der stimmt, ist alles fein. Ja, geil. Aber für die Person, die 6 hatte, wird es halt nicht so schnell wieder fein. Ne?
Nee, und was ich eben auch, das ist gerade schon gesagt, das Thema, wenn dann die Gesamtbetrachtung, also wenn es unterm Strich dann auch nicht stimmt, wenn dann tatsächlich nachgebessert werden muss, dann sollen jetzt alle Ministerien zusammen sich überlegen, was wollen wir machen, wo wollen wir was machen. Da sagen die Grünen auch wieder, nee, also die Ministerien, die Ziele gerissen haben, die sind dann einer besonderen Verantwortung.
Genau, besondere Tonfall, den du dabei ranziehst.
Ja,
besondere Verantwortung finde ich auch übelst konkret.
Aber, Ich finde es ganz interessant, weil was glaubt ihr, wie gut wird das klappen nach allem, was wir jetzt so...
Super, also die werden eine gute Zeit im Kabinett haben. Also das wird.
Naja, das ist ja für diese Bundesregierung im Prinzip total wurscht. Ja, das ist ja der Killer dabei, weil die nächste Verpflichtung nachzuschärfen kommt erst 2026.
Stimmt.
Dann wird es, und da lege ich mich an dieser Stelle fest, keine Ampelkoalition mehr geben.
Krasse, also krasse Prognose, wie kommst du denn da raus?
Genau, das muss man auch nochmal sagen, dass diese Betrachtung jetzt alle... 2 Jahre nur noch stattfindet. Also man hat dieses ganze Gesetz richtig schön aufgeweicht. Und das ist eben auch die Kritik daran gewesen, die auch vom Expertenrat für Klimafragen ja auch kam.
Und ja auch in der ExpertInnen-Anhörung
genau,
im Bundestag. Die war, glaube ich, im vergangenen November schon.
Ja.
Und da haben im Prinzip ja alle gesagt, selbst die ExpertInnen, die für eine sektorübergreifende Betrachtung durchaus Sympathie empfinden, haben aber davor gewarnt, dass das am Ende die ganze Sache einfach unkonkreter macht, was die Verantwortlichkeiten angeht. Und da ist dieses Gesetz eigentlich verdroschen worden.
Ja, und vor allem, und das ist ja nochmal die Stufe, die wir drauflegen, und deshalb darüber haben wir auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, weil wir,
dieses Klimaschutzgesetz ist halt auch,
diese ganze europäische, also quasi Dimension, die dabei noch schwingt, also quasi, du hast ja auf europäischer Ebene eben diese verpflichtenden Mengen, die du einhalten musst, auch für Deutschland, auch für den Verkehrssektor in Deutschland.
Ja, vor allem für den Verkehrssektor und für Gebäude. Für die Industrie ist es ja egal, für den Emissionshandel. Ja. Aber in den Sektoren ist das Effort-Sharing halt eben zentral. Und
Effort
das wird scheiße teuer.
Effort-Sharing
Regulation. Ich habe es heute auswendig gelernt.
Sagen wir einfach
auch mal
Lastenverteilung. Aber das finde ich halt auch so spannend, weil ich glaube, also... Da würde ich halt gerne auch, hätte ich auch nochmal, also hätte ich den Köhler heute gehabt, auch nochmal, also weil das wissen die ja, die sind ja nicht. Also
ja, das wissen die, aber da argumentieren die, dass sich das alles auflöst, auch dadurch, wenn wir dann den Emissionshandel
natürlich
da haben, in den Bereichen, dann ist alles gar kein Problem.
Aber was löst sich auf? Die Probleme bei den Emissionen?
Die Probleme beim Effort-Sharing, und das ist kostet, weil dafür machen wir ja den Emissionshandel in den Bereichen.
Der löst ja sowieso alle Probleme. Ja,
aber das ist doch schön. Ist ja also das finde ich.
Wir machen es einfach so teuer, also machen wir dann nicht, aber... Nein, das ist so also ein bisschen die Frage, da wollte ich dich auch später noch auf jeden Fall zu fragen.
Nee, aber das finde ich spannend.
Genau, also dieser Thematik, weil das ja immer auch so die Main-Klimaschutzmaßnahme ist von der FDP, also das Thema Emissionshandel.
Darf ich noch was fragen? Was ist denn, weil es ist ja sehr viel Negatives, aber siehst du denn, Ann-Kathrin, irgendwas Positives an diesem neuen Klimaschutzgesetz? Weil die Grünen sich ja auch schon doch ein bisschen abfeiern, also für ein paar Sachen.
Du meinst so Sätze wie, wir geben dem Klimaschutz in Deutschland ein starkes Update, das wird für die nächsten 20 Jahre und Deutschland sie zur Klimaneutralität macht? Nee, ich finde ehrlich gesagt nichts Geiles.
Aber diese Sache quasi, dass man jetzt bis 2040 schaut,
und also diesen Korridor sozusagen verlängert. On.
Also die 88%-Marke, die ist mir überhaupt nicht neu. Und dass man irgendwann in die Richtung guckt, das juckt doch jetzt niemand.
Ja, dass man sich vor allem so dafür feiert, als wäre das, also wirklich so, dass man es jetzt irgendwie reingeschrieben hat und als neuen Standard.
Wirklich. Die 2040er Zielmarke ist meines Wissens nach nachgeschärft worden durch die Reform noch zu GroKo-Zeiten, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gemacht haben, wo sich Olaf Scholz als ich bin der Klimakanzler, also ich will der Klimakanzler werden, damals war er noch Finanzminister, da hat er das an sich genommen und verkündet, wir machen das verbindlicher. Und was sie dann gemacht haben, ist diese Zwischenmarke eingezogen. Also huiuiui.
Ja.
Na ja, krass.
Das, genau, also dass es das gab, das ist eigentlich klar, aber dass man das, also ja, das ist, da verkauft man, wie sagt man so schön?
Weinen, neuen Schläuchen,
genau. Wie der
Deutschlandfunk jetzt formuliert.
Das habe ich noch nie gehört. Ich hätte jetzt gesagt, man versucht ein bisschen aus Scheiße Gold zu machen, aber naja, so sag ich das. Ja.
Was ich auch nochmal einen spannenden Punkt fand, ich weiß nicht, Ann-Kathrin, korrigiere mich da auch gerne, aber so, was ich heute gelernt habe bei Frau Knopf, dass quasi ist im jetzigen Klimaschutzgesetz ja auch diesen einen Paragraphen gibt irgendwie. Ich hab mir heute extra das Klimaschutzgesetz nochmal durchgelesen.
Und die Stelle, als ich das sagte, habe ich mir 8-mal angehört, weil ich es nicht verstanden habe.
Ja, pass auf, weil sie meint. Ja, das ist halt, also ich habe mir das Klimaschutzgesetz dann nochmal durchgelesen und es ist wirklich so, bei 8.2 steht quasi sozusagen verklausuliert drin, dass es jetzt halt schon diese Möglichkeit gibt, dass wenn Ministerien, also wie Verkehr, halt einfach zu viele Emissionen ausschauen, dass die halt im Kabinett sich halt unterhalten können und sagen können, ey, so,
also ich habe jetzt 12 Millionen Tonnen.
Genau, also ey, Robert, was für mich? Ich brauche noch ein bisschen was, du bist doch jetzt hier ganz gut dabei. Und das gab es halt im jetzigen Klimaschutzgesetz schon. Und klar, also mit dem neuen werden die Sofortprogramme abgeschafft und so, ich check das schon.
That's the point.
Aber das hätte man ja einfach auch schon nutzen können. Also ich fand das sehr spannend, dieses Handwerk gab es ja schon.
Ich habe mich insgesamt einfach
gefragt. Handwerkszeug, lol, sorry.
Handwerkszeug, schönes Wort. Ich habe mich, jetzt fängt es auch noch an zu
blitzen.
Aber es ist blauer Himmel.
Schöne Kommentierung.
Da gibt es vielleicht gleich nochmal einen schönen Regenbogen.
Hoffentlich.
Ja.
So viel zu.
Auch das werdet ihr sehen auf unserem neuen Instagram-Account. Climate Gossip.
Genau. So, das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht.
Aber ich habe über den Paragraphen 8.2 noch gesprochen.
Genau. Und dann haben wir gesprochen über das Thema Emissionen, also diese Verteilung, dass es schon möglich wäre. Genau, das hast du gesagt. Und dann wollte ich damit sagen, dass genau in dieser Pressekonferenz, wo du ja heute warst und diese Daten vorgestellt worden sind und nochmal gesagt wurde, ja, eigentlich Sofortprogramm, und aber irgendwie Stimmung tatsächlich nicht so toll war. Zumindest nicht so gut wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ein bisschen mehr Power da, auch bei Frau Knopf, da hatte ich auch ein bisschen was erwartet.
Die wusste schon was, ich sag's euch, die wusste
ich
schon was.
Ich denke auch,
und deswegen der Bericht war in diesem Jahr einfach auch so ein bisschen
Ja, und da frage ich mich dann auch so, was denkt man sich eigentlich als Expertenrat, wenn man sich da hinsetzt und nach einem alten Gesetz sich diese Daten anschaut, um dann 2 Stunden später zu erfahren, ist jetzt eigentlich so in dem Sinne nicht mehr in der Art relevant. Also es ist natürlich noch relevant, es gibt diese Sektorbetrachtung noch, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, ich glaube, ich würde mir so ein bisschen verarscht vorkommen.
Ja, aber gute WissenschaftlerInnen sind da, glaube ich, uneitel. Zumindest wünsche ich mir das.
Glaubst du das?
Ich wünsche mir das.
Ganz so verarscht.
Ja, ich fand es interessant, weil wenn wir mal zurückspulen zu dem Tag, an dem das Umweltbundesamt ja seine Zahlen verkündet hat, da wurden ja 2 verschiedene Varianten vorbereitet. Einmal die Variante nach dem neuen Klimaschutzgesetz und einmal die nach dem alten Klimaschutzgesetz. Und das war ja schon so ein bisschen so, wow, interessant. Dann hat man sich dazu entschieden, das Ganze ja nach dem neuen Klimaschutzgesetz vorzustellen. Hat jetzt diesen Expertenrat aber wieder nach der alten Variante das Ganze prüfen lassen.
Und auch nicht auf den Projektionsbericht.
Nicht auf den Projektionsbericht,
der eigentlich total relevant wäre, wonach die ja heute auch mehrfach gefragt wurden, was sie nicht bewerten konnten.
Kurz innerliche Nachfrage, warum durften die da, also warum sollten die da nicht draufschauen?
Das haben sie nicht gemacht in dem
Nein, falsche Formulierung. Du hast gesagt, durften da nicht draufschauen, darum geht es nicht, sondern das ist nicht deren Auftrag.
Ja,
das ist aktuelle Gesetzeslage.
Ja.
Da schauen Sie sich die Emissionsdaten an, nicht den Projektionsbericht.
Genau, und das ist jetzt, glaube ich, aber nach der neuen Gesetzeslage anders, wenn ich mich nicht irre.
Ah, der Expertenrat soll auf jeden Fall in seiner Funktion gestärkt werden.
Ja, genau. Und das, soll noch
und das Parlament alles, auch.
Das Parlament soll auch gestärkt werden. Also es ist noch alles, wie ihr seht, es ist noch alles ein bisschen unklar.
Ja, ich bin echt gespannt auf das Gesetz. Ich hoffe, dass kommt, also quasi, ich würde das gerne mal lesen.
Ich finde es einfach, ich fand das sehr interessant, weil ich echt so ein bisschen das Gefühl hatte, hätte man das den armen 2-3 Leuten vom Expertenrat nicht irgendwie, also diesen Auftritt dann...
Nein, also, weil der war für heute terminiert. Die haben das durchgerechnet. Das ist das Prozedere.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich habe zu viel Mitleid gehabt. Ja, ich habe mir wirklich heute Nachmittag gedacht, als dann kam, einige mal Klimaschutzgesetz, wie gemein.
Und das ist ja auch immer verwirrend gewesen für einige, glaube ich. Also weil dann hatten sie irgendwie so diese Nachricht mit dem...
stimmt, 12 Uhr Tagesschau.
Ja, genau, Expertenrat für Klimafragen. Und dann kam auf einmal was Neues. Und dann
Leute, glaube ich, ihr geht doch nicht davon aus, dass Leute tagsüber die Tagesschau gucken.
Hä, doch. Ich mache doch die um 12 Uhr nicht umsonst die Stücke. Millionen
Publikum. Um 20 Uhr sehe ich was anderes im Fernsehen. Hilfe.
Ja. Mhm. Nein, aber vielleicht nochmal, bevor wir zum nächsten Thema springen, ich weiß nicht, fand ich eine Sache noch voll interessant. Ich glaube, Felix hatte das auch direkt wieder getweetet.
Felix Heilmann, der letzte Woche in unserer Folge,
was
der Bundeshaushalt gesagt hat.
Meine Vertrauensperson für alle finanzpolitischen Thematiken, was auch immer. Aber das haben die auch nochmal hervorgehoben, dass quasi sozusagen durch die Haushaltskürzungen das Klimaschutzprogramm, was sie letztes Jahr vorgestellt haben, dass das auch voll an Wirkung verloren hat, beziehungsweise dass die Ziele da auch voll geschwächt sind, weil einfach die Hälfte der Ziele, jetzt sage ich ein cooles volkswirtschaftliches Wort, fiskaler Natur waren. Und ich kann mich selbst nicht anziehen, wenn ich das sage. Ich muss zurück, Leute, tut mir leid. Aber dass da die Hälfte quasi wirklich richtig doll drunter leidet. Natürlich, weil das alles Dinge sind, die Geld wir brauchen. Und dieses Geld gibt es halt nicht, weil es nicht mehr geplant ist im KTF.
Ja.
Und das fand ich auch nochmal interessant, weil ich glaube, hinsichtlich jetzt der nächsten Haushaltsverhandlungen 2025, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist das halt wieder voll wichtig. Also im Grunde genommen, Klimaschutzpolitik, die wir jetzt geplant haben, das klappt ja alles nicht.
Und nachgeschärft wird aber erst wieder 2026.
Ja. Toll. Und deswegen wäre es spannend gewesen, einen Projektionsbericht sich anzuschauen. Ja.
Aber was machen wir denn jetzt an Katrin? Also wie stehen wir klimapolitisch gerade? Das hat sich nicht so gut angehört.
Nö.
Punkt.
Ja.
Aber ich finde das schon, also ich finde das, und auch das ist heute untergegangen einfach, fand ich.
Also
hätte ich gerne drüber gesprochen.
Ich glaube, man muss an der Stelle auch noch mal ein bisschen, ich möchte kurz ein bisschen Optimismus in das Gespräch werfen.
Finde ich schön.
Weil, also dadurch, dass jetzt das Solarpaket vorankommt, ist natürlich da wiederum auch ein bisschen was möglich, was den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringt und dann zumindest dem Energiesektor gut tut und da was fürs Klima tut. Plus, es sind noch ein paar andere Sachen in Verhandlungen auf parlamentarischer Ebene, wo auch noch ein bisschen was Gutes bei rumkommen könnte.
Mhm.
Letztendlich geht es ja vor allem auch darum, Dinge auf den Weg zu bringen und in Umsetzung zu bringen. Das Klimaschutzgesetz ist ja eigentlich nur der Rahmen, innerhalb dessen das passieren soll und war damals der Hebel für die SPD, die klimaschutzfaule Union zum Jagen zu tragen.
Ja, ja.
Ich glaube, auch gerade deshalb wäre es eigentlich wichtig, ein funktionierendes Klimaschutzgesetz zu haben, um auf auch künftige Bundesregierungen oder auch Koalitionspartner in Koalitionen, die nicht so viel Bock darauf haben, ist ja absehbar, zum Jagen zu tragen, also zur Umsetzung zu zwingen. Aber hey, schauen wir mal, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das geänderte Klimaschutzgesetz definitiv wieder nach Karlsruhe getragen wird.
Ah, spannend.
Ja, also haben ja schon einige angekündigt.
Genau.
Die Deutsche Umwelthilfe hat es angekündigt. German Watch wird sich da wahrscheinlich auch wieder dranhängen. Also ich glaube, da gibt es genug, die das tun werden. Und das Klimaschutzprogramm ist ja auch... Wird das nicht auch noch immer verhandelt? Weil das ja auch gar nicht
sein... Vision gerade.
Und das Klimaschutz...
Da ist auch noch was vom Bundesverfassungsgericht, was über die Umwelthilfe eingereicht worden ist, ob die Verfassungsmäßigkeit tatsächlich gegeben ist. Ich weiß nicht, ob das noch in diesem Jahr kommt, aber irgendwas war.
Wegen dieser Lücke, die quasi noch entsteht.
Ja, weil es nicht das erfüllt, was es eigentlich erfüllen müsste.
Also vielleicht, um das nochmal kurz zu erklären, letztes Jahr wurde ein Klimaschutzprogramm vorgestellt mit ganz vielen Gesetzesvorhaben und da fehlt, also für die Umsetzung ist aber noch eine Lücke. Also da bleibt noch CO2 über, auch wenn alles, was da drin steht, umgesetzt wird. Und deshalb wurde verklagt.
Der Projektionsbericht des UBA jetzt ja sagt, es klappt. Absurderweise. Also,
spannend. Okay. Das sind eben diese Wirkungen, komplett, die hochgerechnet worden sind von verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen, auch im Verkehr zum Beispiel. Also E-Autos wurden da wohl sehr optimistisch, wie die sich entwickeln, wurde sehr optimistisch.
Homeoffice auch. Und das Deutschland-Ticket, da hat
Deutschland-Ticket
heute auch nochmal darauf verwiesen, dass man eigentlich nach wie vor gar nicht sagen kann, wie viel das tatsächlich bringt.
Ja.
Ja. Und das macht solche Zahlen dann am Ende auch so ein bisschen willkürlich tatsächlich.
Genau. Und dann natürlich auch noch die ganzen Konjunktureffekte, weil es wurde eben weniger produziert im letzten Jahr. Deswegen wurde auch so viel eingespart im Industrie- und im Energiebereich. Da müssen wir auch noch dran denken. Sollte das mal wieder normaler laufen, dann kann das auch ganz schnell wieder anders aussehen. Und ja, ich bin auch gespannt, was dann später im KSG, also im Klimaschutzgesetz, immer diese Abkürzung.
Ich finde, also die Abkürzung ist eines der Probleme, aber tatsächlich auch dieser gesetzliche Rahmen, das ist alles so fucking theoretisch.
Ja.
Und eigentlich muss man in Klimaschutzpolitik schon ziemlich tief drinstecken, um das überhaupt alles zu verstehen. Und auch deshalb hatte Volker Wissing das ja so leicht, diese Fahrverbote auf den Tisch zu werfen und Leute damit aufs Glatteis zu führen. Ja. Ich finde das journalistisch auch gar nicht so leicht, tatsächlich darüber zu sprechen. Und ich merke auch hier, wir drei sind auch ein bisschen Fachidiotin.
Ja, das ist dieser Nerd-Talk total. Aber das ist genau, also dieses Fahrverbote-Thema kann man ja auch, also ist ja ganz klar eine populistische Art und Weise, dieses Thema anzugehen. Auch diese Ängste zu schüren und irgendwie auch, ja genau, diese Angst vor Klimaschutz, aber grundsätzlich auch dieses Thema von, das ist das, was die Grünen wollen. Und übrigens, ich frage mich auch, was die SPD will, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, dass die irgendwie noch gar nicht sich großartig zum Klimaschutzgesetz gemeldet haben.
Symptomatisch für die Klimaschutz.
Ich wollte gerade sagen, alles wie immer. Also was glaubt ihr, oder was glaubst auch du an Katrin, weil du auch noch näher dran bist, ja meistens.
Als ich?
Als wir beide tatsächlich, ist das so. Was sagt eigentlich die SPD zu dem Ganzen mal wieder? Nichts? Oder
also ich habe eben in mein Postfach geguckt und auch aus der SPD-Bundestagsfraktion ist mittlerweile ein Infopapier rumgeschickt worden, das sich aber vor allem auf die Einigung beim Solarpaket bezieht, aber auch zum Klimaschutzgesetz was anführt. Ich habe es jetzt noch nicht lesen können, weil ich ja hier sitze. Aber ich weiß aus der SPD durchaus auch Unterschiedliches, dass es einigen Akteuren in der Partei durchaus auch ein Anliegen war, das Klimaschutzgesetz nicht zu ändern. Aber vielen es auch an der Stelle einigermaßen Wumpe war.
Das ist schon echt interessant, ne? Also die spielen ja wirklich überhaupt keine Rolle in der Diskussion, habe ich das
ja,
Gefühl.
Ja, ich glaube einfach, dass die sich auch ein bisschen zurückhalten, weil ich meine, was sollen sie gewinnen? Sie haben auf der einen Seite die Grünen als die Klimaschutzpartei und auf der anderen Seite haben sie die SPD, die FDP, die halt irgendwie ständig dagegen stänkert. Das habe ich jetzt sehr zugespitzt formuliert. Aber also das ist halt in so Dreierbündnissen dann einfach eine Dynamik, dass dann die Partei, die nicht so die maximale Position hat, einfach so ein bisschen vom Sofa rutscht.
Aber schade, dass sie sich da nicht mehr einbringen, weil also ich fände schon auch, also ich fände eine also quasi gut kommunizierte Klimapolitik von der SPD echt auch wichtig, ehrlich gesagt.
Absolut, angesichts der Tatsache, dass Klima irgendwie total die soziale Frage ist, aber das hat diese Partei einfach für sich so nicht angenommen. Die haben jetzt andere Prioritäten.
Und die kommunizieren es halt auch nicht und das finde ich auch spannend. Und ja, nee, ich könnte da jetzt noch 1000 Jahre weitergehen, aber ich lasse es.
Ja, ich finde das vor allem auch in der Debatte über das Klimageld immer ganz faszinierend, was ja eigentlich total das Ding wäre aus sozialer Perspektive. Ich meine, nicht umsonst hängt der Paritätische sich da so rein bei dieser Thematik, aber die SPD, Matthias Mürsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat da wirklich, also ist da eher ein Bremser in dieser Hinsicht, war das schon 2019 bei Einführung des Klimaschutzgesetzes schon, da haben wir ja auch als der nationale CO2-Preis eingeführt wurde, darüber diskutiert, ob der nicht zurückgegeben werden müsste durch eine Pro-Kopf-Prämie. Es gab schon damals wissenschaftliche Untersuchungen vom Umweltministerium, in dem das Gesetz gemacht wurde, in Auftrag gegeben, die zu dem Schluss kamen, DIW und so, ja, bräuchten eigentlich eine Umverteilung. Das heißt, hat die SPD alles hübsch liegen lassen und fasst es bis heute halt tatsächlich nicht wieder an. Und ich finde das wirklich uff.
Ich frage mich das manchmal so ganz naiv, ob das einfach so, also das ja, da ist ja voll was liegen geblieben. Also das kann man ja kommunikativ voll gut nutzen. Genauso wie die FDP ja auch ihre Sachen gut kommunikativ nutzt. Frage ich mich immer, warum man das nicht gut dreht. Also man könnte das ja so gut drehen.
Ja, aber das Thema Kommunikation bei den Ampelparteien, das hat man jetzt schon so oft. dass SPD und Grüne extrem schlecht darin sind. Ich möchte das jetzt gar nicht nur an diesem Infopapier festmachen.
Möchtest du noch was vorlesen?
Aber bitte, das stimmt.
Wir machen das aber.
Mit verteilten Rollen.
Ja, gerne.
Aber das ist ja grundsätzlich irgendwie ein Problem. Und dass die SPD jetzt gerade beim Klimaschutz sich tatsächlich auch wirklich einfach denkt, okay, ist Thema der Grünen und wir sind so ein bisschen Moderator bei dem Thema. Und es ist halt nicht so wichtig. Es ist Scholz halt auch einfach nicht so wichtig. Ihm ist ja auch immer nur Thema Wohlstand trotz Klimaschutz.
Industrie.
Mit oder für oder.
Ja. Ne? Also das ist ja auch nichts Neues. Also ich meine, dass wir beim Kohleausstieg nicht besser vorangekommen sind, liegt auch ganz massiv an der SPD. Also insofern, das ist halt einfach keine Klimaschutzpartei.
Es gibt Akteure in dieser Partei, die das wirklich ernst nehmen.
Das möchte ich denen auch wirklich zugestehen.
Ja,
aber als Gesamtpartei.
Ich wollte, also ich habe immer, ich habe zwei, drei Mal wollte ich immer nur Klimakanzler reinwerfen, weil immer, wenn man über die SPD und Olaf Scholz spricht, habe ich immer dieses wunderbare Plakat vor Augen, wo er da sitzt und da ganz groß Klimakanzler drunter steht. Ich verstehe das, aber ich finde es schon auch wahnsinnig ironisch, dass die dann so Wahlkampf damit gemacht haben. Mhm. Also es ist schon einfach sehr lustig
im Nachhinein. hat funktioniert. Wahlkampf, sehr gutes Stichwort.
Krass.
Wow.
Krass.
Denn ich hatte ja schon angekündigt, du bist quasi die FDP-Expertin hier am Tisch.
Danke.
Und uns, ja, wir haben uns ja damals 2021 durch alle Wahlprogramme gewühlt, weil wir da damals zusammen was auf klimaneutral, also auf dem Instagram-Account selber und auch in einer Mediathek-Sendung. Ich hoffe, man findet sie nicht mehr. Schon länger als 2 Jahre her findet man nicht mehr.
Republiziert ist auch was Gutes manchmal.
Ja, würde ich auch sagen. Nein, wir können, glaube ich, ganz stolz auf uns sein. Aber wir haben uns durch die Wahlprogramme gekämpft und natürlich auch durch das Wahlprogramm der FDP, die da immer wieder geworben haben mit diesem extrem starken Emissionshandel, mit einer Obergrenze und deswegen das beste, ja, die beste Klimaschutzmaßnahme, auch in verschiedenen Vergleichen wurde immer gesagt, das FDP-Wahlprogramm, wenn es ums Klima geht, ist stark, wenn das so umgesetzt werden würde. Wieso merkt man davon so gar nichts mehr, seit ja dann die Ampel sich sortiert hat und dann eben, ja, wir diese Diskussion Heizungsgesetz hatten und alles, was ja dann wirklich dieses Umsetzungsthema ging, wo es ja auch immer wieder um den Emissionshandel dann ging und um die Einführung, also diese, was man da damals angekündigt hat und auch Lukas Köhler, wir haben auch schon öfter hier über ihn gesprochen, weil er damals auch Gast bei uns war und wir auch mit ihm dann natürlich über diesen Emissionshandel gesprochen haben.
Was ich ganz toll finde.
Und er, okay. Nein,
Spaß.
Er, ja, sehr überzeugt wirklich von diesem Konzept auch war. Was ist da irgendwie verloren gegangen auf dem Weg seitdem?
Ich habe mir gerade ganz oldschool eine Notiz gemacht.
Stark!
Ja.
Was, also, teilst du die noch mit uns?
Moment. Also die Antwort auf diese Frage hat mehrere Ebenen, weil ich glaube, man darf nicht vergessen, wie diese Bundesregierung gestartet ist. Nämlich, ihr ist direkt ein Krieg vor die Füße gefallen, der ganz viele politische Vorhaben echt torpediert hat. Und wenn wir uns zurückerinnern, wie hat die Bundesregierung auf diese Energiekrise reagiert? Unter anderem mit einem Tankrabatt. Wessen Idee war das? Vor allem die der FDP. Also im Prinzip hatte man da durch eine Sondersituation ein marktgetriebenes Signal, das die Preise sofort massiv hochgesetzt hat. Ich meine, wir hatten wirklich Spritpreise 2,20 für Liter, das macht schon einen Unterschied zu regulären 1,85. Ich rede jetzt von super. So, und eigentlich könnte man ja denken, marktgetriebene Partei, finden die jetzt gut? Nee, fanden sie nicht gut, weil Schockmoment. Im Kontext auch der gesamten Krisensituation hat man sich dann eben dafür entschieden, diesen Tankrabatt zu machen. Ja, auch auf einer absurde, ich kriege das schon gar nicht mehr zusammen, welche absurden Diskussionen wir damals auch geführt haben. Das Ergebnis ja am Ende auch so, dass der Staat viel Geld dafür bezahlt hat und im Grunde auch die Mineralölkonzerne mit subventioniert haben. Also könnte man im Nachhinein auch nochmal ein Fragezeichen dran machen, ob das alles so cool war. Aber das hat natürlich auch bei Akteuren in der Partei die Frage geschürt, ob denn die eigene Partei das mit so einem marktgetriebenen Ansatz eigentlich so richtig ernst meint. Und das ist die Notiz, die ich mir gerade gemacht habe. Die FDP hat in dieser Sache keine geeinte Position. Es gibt in der Partei Leute, denen Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist. Und Lukas Köhler ist einer dieser Akteure, denen das sehr wichtig ist. Es gibt aber auch Akteure in der Partei, die scheißen auf Klimaschutz. So wie wir das in den meisten Parteien ja haben, dass es dort solche Akteure gibt. Und dementsprechend, also 2019 beim Parteitag, haben die sich ja über diese Frage wirklich auch hart gestritten und sind daraus hervorgegangen mit der Positionierung, ja, wir wollen das. Durch einen marktgetriebenen Ansatz wollen wir was machen in Sachen Klimaschutz. Das hat man inzwischen aber auch aus der Kommunikation auch schon ziemlich rausgenommen. Also damit geht man auch im Europawahlprogramm gar nicht mehr so hart nach vorne. Das ist wohl durchaus ein Aspekt, der da ist. Aber die FDP ist eine kleine Partei. Und in der FDP können sich Positionierungen dieser Art auch immer mal wieder ändern. Das haben wir gesehen beispielsweise bei der Atomenergie. In der FDP hatte sich irgendwann mal tatsächlich, die ist ja auch, hat ja den Atomausstieg auch mitbeschlossen in Deutschland, hatte sich die Mehrheitsmeinung durchgesetzt, dass das mit der Atomkraft gar nicht mehr so eine gute Idee ist und dass wir das jetzt auch lassen sollten und dass man das auch marktwirtschaftlich gar nicht regeln kann, weil das kann kein Mensch versichern. Insofern Schnapsidee, das kann man wirtschaftlich nicht machen, lassen wir. Diese Position hat sich auch durch die Energiekrise und die Debatten darin jetzt um 180 Grad gedreht. Jetzt ist die FDP für Atomkraft, vor allem für Kernfusion, aber war ja auch dafür, dass wir die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen lassen. Und sowas ist eben möglich, dadurch, dass man in einigen Positionen gar nicht so festgelegt ist, sondern eine wandelbare Partei mit knapp 72.000 Mitgliedern. Also du musst da auch nicht viele Leute überzeugen, um tatsächlich den Diskurs innerhalb der Partei zu verändern. Und dementsprechend beim Klima gibt es einfach, hat der Teil, der gar nicht mal so überzeugt davon ist, dass man was gegen die Klimakrise tun sollte, für sich angenommen, dass diejenigen, die einen Ansatz machen wollen über den Emissionshandel, in der Mehrheit sind. Das kann sich aber jederzeit ändern. Und natürlich gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man, wenn man eigentlich gar keinen Klimaschutz will, immer ganz gut sagen kann, das regelt der Markt, das machen wir über den Emissionshandel. Das ist ja auch so ein bisschen der Hebel, um vorzuspielen, dass man was tut, wenn man es eigentlich gar nicht will. Aber das ist mir echt wichtig, es gibt in der Partei Leute, die wollen was. Aber es gibt eben auch viele, die wollen nichts.
Das finde ich ganz spannend, weil wenn wir wirklich mal so zurückgehen zu diesem politischen, zu dieser politischen Philosophie hinter der FDP, dieses Thema Freiheit. Und wenn du dann eben auch sagst, da gibt es ganz unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Themen natürlich. Ich meine, wie du gesagt hast, das ist in jeder Partei so. Aber haben die dann auch eine unterschiedliche Auffassung von diesem, von dieser politischen Philosophie der FDP? Weil man ja schon so ein bisschen manchmal das Gefühl hat, dass diese Philosophie, der Markt regelt das und das Wichtigste ist, dass wir die Freiheiten der Leute nicht einschränken und jeder soll selber entscheiden können und jeder soll selber entscheiden können, ob er sich, weiß ich nicht, klimafreundlicher verhält oder nicht. Scheitert das einfach, diese Philosophie am Klimaschutz, weil wir da vor allem dringlicher handeln müssen und auch irgendwie geboten sind, dass es in den nächsten ein paar Jahren eben härtere Maßnahmen gibt, damit wir wirklich die Klimaziele schaffen? Oder hat das mit dieser Philosophie gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit den Interessen?
Ich glaube, es hat eher mit den Interessen tatsächlich zu tun. Also die FDP muss man sich ja auch als Partei von IndividualistInnen vorstellen. Mhm. Das habe ich jetzt gegendert. Es gibt auch ein paar Frauen in der Partei, eigentlich vor allem Individualisten. Ist ja auch eine Männerpartei. Und insofern versteht auch jeder in dieser Partei unter Freiheit etwas anderes und würde Freiheit mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten definieren. Wir haben ja auch nach wie vor eine gewisse Lagerbildung. Flügel hören sie immer nicht so gerne, aber wir haben diejenigen, die halt vor allem auf die Freiheit des Marktes setzen, auf eine sehr stark unregulierte Wirtschaft und das über alles stellen und Unternehmen quasi eigentlich die Zügel in die Hand geben wollen und dann läuft's. Wir haben aber auch diejenigen, die Freiheit eher auf einer individuellen Ebene sehen und das Individuum stärken wollen, auch im Sinne von progressiven Ideen. Mhm. Also Stichwort sozialliberal. Im weitesten Sinne würde man diesen Flügel, der nicht Flügel heißen darf, nennen.
Also ich glaube, ich weiß noch, wir haben ja damals, als wir, das war auch eine der ersten Folgen, ja auch mit jemandem aus der FDP gesprochen, der eher in der Parteibasis sich umtreibt, aber uns auch so ein bisschen erzählt hat, sozusagen, was seine Vorstellung von der FDP ist. Und er hat sich ja damals auch ganz klar als Sozialliberaler bezeichnet und hatte wirklich auch komplett andere Ideen. Und wer gehört da so dazu? Johannes Vogel, glaube ich, oder? Also es gibt ja so ein paar große Namen, die man da dazu nennen kann. Konstantin Kuhle?
Ja, genau. Die zwei Namen würde man jetzt als erstes nennen, wobei auch die sich jetzt zuletzt wieder, weil der Mainstream der Partei aufgrund der Umfragen in der Todeszone jetzt doch eher sich wieder auf die konservativ-reaktionären Wähler konzentriert, geht man jetzt halt sehr deutlich weg von der progressiven sozialliberalen Positionierung hin zur eher konservativen Positionierung. Und das kannst du inzwischen selbst bei einem Johannes Vogel und Konstantin Kuhle sehr gut erkennen.
Spannend. Aber war nicht Volker Wissing damals als jemand, der auch eine Ampelregierung in Rheinland-Pfalz mitgemacht hat, nicht auch quasi so da? Ich weiß noch, damals war es auch so ein Sozialliberaler. Also ich weiß noch, dass es so hieß, Christian Lindner holt sich Volker Wissing als Generalsekretär damals, um dann eine Ampel im Bund zu machen.
Ja, sozialliberal würde ich für ihn jetzt als Etikett nicht unbedingt rausholen. Und deshalb auch diese Flügellogik funktioniert tatsächlich nur bedingt, weil die freiheitsliebenden Individualisten doch so kleinteilig sind, dass es ganz schwer ist, sie zuzuordnen. Aber Volker Wissing ist vor allem ein sehr pragmatischer und teils auch unideologischer Charakter, der jetzt aber, glaube ich, auch in seinem Ministerium in so einer sehr unangenehmen Sandwich-Position ist zwischen einem sehr konservativen Haus, das auch ein Eigenleben führt. Man darf echt nicht unterschätzen, was Ministerien für Eigenleben führen. Das ist teilweise echt eine totale Shitshow. Und dann hat er da auch noch eine Partei, die von der anderen Seite Druck macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Zu Anfang der Legislaturperiode hat Volker Wissing ja erzählt, dass er eigentlich Elektromobilität für The Thing hält im Verkehrsbereich.
Oh ja, das ist voll schnell einkassiert wieder.
Voll schnell einkassiert worden. Und jetzt sagt er, glaube ich, in jedem Interview mindestens einmal E-Fuels, weil das ist halt das Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Das gehört halt dazu. Und da ist er, glaube ich, auch so ein bisschen zerrieben. Und das erklärt vielleicht auch, warum er so angefasst ist bei bestimmten Thematiken und auch so pisst reagiert, wenn es darum geht, dass der Verkehrssektor eine Verantwortung. Im Interview im Deutschlandfunk ist er ja richtig patzig geworden, richtig unangenehm. So kennt man den eigentlich überhaupt
das
nicht.
Das fand ich auch krass.
Also es ist eigentlich echt ein ruhiger und ein zugänglicher Typ. Dass er da, also das fand ich schon für seine Stufe echt eskalativ. Und insofern also zu dem Flügel nicht zuzuordnen, aber eigentlich ein guter. Das habe ich auch von vielen aus dem Kabinett tatsächlich gehört, die ihn sehr schätzen, eigentlich.
Aber warum, also weil das finde ich jetzt auch interessant, also warum ist er denn jetzt so patzig geworden? Also weil
gute Fragen gestellt einfach von der Kollegin.
Natürlich.
Auch das vor allem so gut nachgehakt.
Nee, aber das also, stimmt, ja. Warum ist der denn jetzt so in dieser, also warum steht er so unter Druck gerade?
Naja, weil du als Minister bestimmte Dinge dann nicht durchbekommst gegen dein Ministerium, bestimmte Dinge nicht durchbekommst gegen deine Partei. Und ich glaube, Volker Wissing hat auch echt einen dicken Hals, dass er einfach die Mittel für die Deutsche Bahn nicht mehr hat. Mhm. Weil das nehme ich ihm absolut ab, dass er da ein Anliegen hat, die Deutsche Bahn besser zu machen. Und jetzt merkt er halt einfach so, auch durch den Kurs der eigenen Partei, durch den Sparkurs, ist das Geld nicht da. Ja, scheiße.
Also kann er gerade irgendwie nichts umsetzen, was er irgendwie machen möchte und steht ständig in der Kritik und auch wird sozusagen als Sündenbock auch von der FDP immer dargestellt. Also nicht von der FDP,
aber er kann quasi schon für die FDP. Dinge, die er gar nicht unbedingt so richtig was kann. Ich habe mich wieder erinnert, was ich in Sachen Freiheit noch sagen wollte, weil ich finde, die FDP hätte ja mit diesem Freiheitsgedanken total viele Dinge auch proaktiv kommunizieren können. Mein Beispiel ist immer... Balkonkraftwerke. Balkonkraftwerke sind eigentlich ein Riesenfreiheitsmoment. Und wir erinnern uns, Christian Lindner mit den Freiheitsenergien.
Stimmt, also, das habe ich ganz vergessen wieder.
Zwei Wochen, das war geprägt. Da könntest du ja als FDP eigentlich total was machen. Jetzt auch mit dem Solarpaket, wo du irgendwie die bürokratischen Fesseln löst und alles irgendwie einfacher machst und Teilhabe ermöglicht, indem jedes Individuum, das zumindest einen Balkon hat, sich jetzt ein Kraftwerk, also Stromerzeugung auf dem eigenen Balkon, das ist eigentlich ein Riesenteil, aber ein Riesenfreiheitsmomentum. Da könnten die proaktiv kommunizieren, haben sie niemals gemacht. Und niemand aus der Partei konnte mir je erklären, warum. Und ich glaube so ein bisschen, dass die eigenen ideologischen Schranken, so im Sinne von, Solarenergie, das ist schon eher ein Thema der Grünen, das wollen wir uns jetzt nicht anziehen. Ist das in der Hinsicht
dann so schade?
Ja, oder es ist auch einfach nicht das Klientel am Ende.
Auch das,
Das Wählerklientel ist. Es sind nicht die, die sich dann Balkonkraftwerk an den Balkon schrauben, ne?
Das große Ding auf dem Dach.
Genau. Obwohl ich ganz ehrlich, ich meine, das wird ja auch immer gesagt, dass sie halt ihr Klientel erreichen wollen, aber gleichzeitig sinken sie halt in den Umfragewerten.
Also, aber das wollen sie halt wenigstens, sie wollen quasi die Base halten.
Ja, die 4%. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also, das ist haben.
Ja, nein, aber das ist ja voll schade. Also ich glaube, also meiner Meinung nach ist da voll viel Potenzial. Also ich fühle, und da jetzt wieder mal, aber so für so gut kommunizierte liberale Klimapolitik gibt es bestimmt mega den, also
aber gleichzeitig wirst du damit auch Leute abschrecken. Also im
Bundestagswahlkampf
haben sie das ja durchaus auch gemacht. Ne? Ja, das Klimaschutzprogramm, wir haben darüber gesprochen. Das war ja schon auch die Angel, um irgendwie Leute zu finden, denen Klimaschutz wichtig ist, die aber eben nicht diesen stark regulatorisch geprägten Ansatz der Grünen haben wollen. So, die haben dann teilweise die FDP gewählt und dann haben sie einen Tagrabatt bekommen.
Ja, schade.
Das finde ich halt so spannend, um auch nochmal ganz kurz zu sagen, es ist ja auch nicht alles schlecht, was Volker Wissing bisher gemacht hat. Das Deutschland-Ticket, freue ich mich jeden Tag drüber, dass ich da einiges an Geld spare. Und auch die LKW-Maut, also das hattest du ja auch in deinem Kommentar auch erwähnt, du hast ja über das, als FDP persönliche Korrespondentin, hast es ja auch da angesprochen.
Jetzt musst du deinen Satz wieder sagen.
Ja, ich bin dafür nur zuständig.
dass diese Lkw-Maut ja einen großen Effekt hat und auch haben wird noch in den kommenden Jahren. Das fällt ja auch immer so ein bisschen unter den Tisch, weil wir alle selber auch keinen Lkw fahren.
Aber kaufen wir alle Waren, die genau, mit dem Lkw transportiert werden.
Das auch und auch diese, also wir kennen das alle, man ist auf der Autobahn unterwegs mit einem Auto. Ja, ich fahre auch noch Auto. Und
ich habe sogar eins.
Ich habe auch eins. Damit fahre ich tatsächlich nicht so oft, weil wenn ich einmal einen Parkplatz habe, dann habe ich den Parkplatz. Dann fahre ich nicht mehr damit. Über die Logik müssen wir nicht sprechen. Ich habe angefangen, das Auto zu verleihen an Freunde und das ist jetzt mein... Damit kann ich jetzt gut umgehen. So viel zu meinem Auto.
Du bist quasi Miles 2.0.
Genau.
Ich habe es benutzt, bin ich ehrlich.
Du auch. Thema LKW... Super viele auf den Straßen, auch immer das Thema E-Lkw, wie wird das klappen? Da habe ich tatsächlich auch schon mal was zu recherchiert, ist super spannend, aber wir brauchen halt jetzt ja Emissionseinsparungen. Mhm. Was kommt noch so dazu? Also wo würdest du sagen, da hat er doch wirklich schon einiges vorangebracht jetzt, was vielleicht dann auch aber nicht so sexy Themen
sind. Das ist voll fies, jetzt hast du die zwei wichtigen Sachen genannt.
Was soll ich denn jetzt noch?
Tja, jetzt das war ein Test.
Nee, also ich glaube, also das ist ja auch das Deutschland-Ticket, ne? Fantastische Idee. Also ursprünglich mal als 9-Euro-Ticket in so einem Koalitionsausschuss geboren. Und alle dachten erst so, Idee der Grünen. Nein, keine Idee der Grünen, sondern eine Idee von Volker Wissing von der FDP. Quasi Kommunismus aus der FDP. Ich
glaube, das darfst du nicht sagen.
Ja, deshalb haben sie sich, glaube ich, auch erstmal gescheut, das irgendwie aktiv als ihre Idee anzunehmen. Das plätscherte dann ja erst nach so ein paar Wochen, wurde das klar, dass das die Idee von Volker Wissing ist. Und ich finde es wirklich immer noch ein fantastisches Projekt, aber die Partei konnte es einfach nicht annehmen. Was viele, gerade Jüngere aus der Partei, auch ganz furchtbar finden, dass die Parteispitze es nicht hinbekommen hat, das proaktiv und gut zu kommunizieren als liberales Projekt.
Ja, krass. Weil aber auch wieder Thema Autofahrerpartei ist die FDP. Da hat man nicht ÖPNV. Mhm. Und ne, warum sollte man es dann irgendwie auch so feiern? Das ist schon interessant. War mir auch ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass das so sehr einfach auch wirklich aus der Feder von Wissing stammt. Mhm.
Doch, das war, also ich glaube, das war ja nicht auch deswegen auch so ein bisschen zerknirscht, weil das dann irgendwie später, also dann irgendwie so er später kommuniziert hatte. Also ich habe das irgendwie im Kopf, dass er da so ein bisschen von wegen so, hey, das war meine Idee, so.
Und alle dachten, hey, Ricarda hat sich das ausgedacht.
Genau, genau. Oh nein.
Was mich auch nochmal, also ich meine, wenn man jetzt so auf diese Regierung schaut, ne, und besonders auf die FDP in der Regierung, würde mich irgendwie auch nochmal voll interessieren, so, ich meine, die verlieren eine Wahl nach der anderen. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 10 oder so.
Und da gibt's. Zählst du mit?
Ja, ich habe da so ein Papier zu Hause liegen. Aber da gibt's hier nicht mal, also, wie ist so die Stimmung in der Partei? Stichwort Trainerwechsel. Ich finde das so krass. Ist Lindner wirklich so mächtig? Wird er überhaupt nicht drüber nachgedacht, mal was an der Spitzenposition zu verändern?
Um einen Trainerwechsel durchzuführen, brauchst du ja jemanden, der in die Position springen könnte.
Okay, da gibt's niemanden.
Nö.
Krass.
Naja, also ich meine, die Partei hat sich einfach so stark an ihn gebunden. Der macht das jetzt 1000 Jahre gefühlt. Hat die Partei aus der außerparlamentarischen Opposition wieder in den Bundestag gebracht. Der hat einfach enorm viel für diese Partei geleistet. Und die FDP hat eine Lehre mitgenommen aus der Zeit, als sie sich in Schwarz, als sie sich zur Regierungszeit in Schwarz-Gelb, als sie sich zerlegt haben. Da haben die sich öffentlich bekriegt, da haben die sich gehasst. Die haben sich wirklich nichts gegönnt und auch in Interviews das entsprechend deutlich gemacht.
In der Partei.
In der Partei. Was hatte das zur Folge? Sie sind rausgeflogen, weil die Wählerinnen und Wähler der Partei diskutieren es nicht, wenn die sich streiten. Als sie wieder in den Bundestag reingekommen sind, und also die Zeit in der APO und dann eben auch als neue Fraktion im Bundestag, da haben die sich wirklich zusammengerissen. Die Leute, die sich hassen, sind sich nicht an die Gurgel gegangen. Man hat sich umeinander bemüht. Man hat gemeinsam kommuniziert. Es war wirklich eine geschlossene Reihe. Das hat die Partei stark gemacht und das hat sie in eine Position gebracht, wo sie regierungsfähig geworden sind in der Ampelkoalition. Die Lehre ist also, Zusammenhalt funktioniert. Dann haben sie in der Ampelkoalition gemerkt, ach scheiße, wir kriegen das mit dem Zusammenhalt hier irgendwie alles nicht hin. Dann waren so Einzelne da, die irgendwie immer wieder quergeschossen haben. Einer davon ist jetzt stellvertretender Parteivorsitzender in Nordrhein-Westfalen, in Klammern Frank Schäffler. Mhm. Die haben damit wirklich Karriere gemacht und der Rest der Partei aus meiner Perspektive war so ein bisschen so, wie machen wir denn jetzt? Also eigentlich fanden es ziemlich viele doof, aber niemand hat sich so richtig getraut, was dagegen zu sagen, weil wir sind ja die Partei der Individualisten. Mhm. Wir können jetzt ja Einzelne nicht irgendwie in die Schranken weisen. Und dann haben wir wieder dieses Problem, dass wir alle so ungeeint kommunizieren. So, und wenn jetzt jemand versuchen würde, Christian Lindner abzusetzen und von sich aus sagt er nicht, ah Leute, ich glaube, es sollte ein Jüngerer machen. Ich kriege jetzt doch 5
das
Kinder. Oder
so lustig.
Also, haben Sie sich jetzt ein Haus gekauft, er und Franka?
Habe ich gelesen irgendwo. Also das wird Christian Lindner nicht machen. Das heißt, irgendjemand müsste ihn stürzen. Und das würde eine enorme Verwerfung in diese Partei bringen. Das würde wieder dazu führen, dass die Wählerinnen und Wähler sagen, weiß ich nicht. Plus, ich glaube, also mir fällt im Moment niemand ein, der tatsächlich eine Mehrheit hinter sich vereinen könnte. Weil wenn ich mir die 3 Vizes angucke, da haben wir einmal Bettina Stark-Watzinger, die spielt einfach keine Rolle, bedauerlicherweise.
Aber sie ist Minister.
Dann haben wir Johannes Vogel, der für den eher progressiven Teil steht, der aber auch bei den Wahlen noch im Fraktionsvorstand zuletzt schlechte Ergebnisse bekommen hat. Der würde, glaube ich, nicht die Partei hinter sich versammeln können. Und auch Wolfgang Kubicki, der eher so für die Grumpy-Fraktion in Partei und Fraktion steht, auch der würde keine Mehrheit hinter sich bekommen. Das heißt, du hast einfach nicht die eine Person, den Trainer oder die Trainerin, das ist schon gar nicht, die da einwechseln kannst.
Das ist sehr spannend.
Ja, wirklich spannend. Bin ich mal gespannt.
Danke für den Einblick. Also,
ja, gerne. Wie sich das an diesem Superwahljahr weiterentwickeln wird mit der FDP. Ich mache jetzt einen krassen Themenswitch.
Oh Gott.
Der für dich gar nicht so oh Gott ist, sondern ein bisschen oh Gott für Samira, denn Thema Landwirtschaft ist gar nicht ihr Metier. Aber du bist auch sozusagen Landwirtschaftsexpertin. Kein eigenes Ackerland, sage ich jetzt mal, aber das Thema ist
quasi
auch... Ja, ich habe jetzt einfach mal getippt. Wer weiß, vielleicht so eine kleine, kann man ja mittlerweile auch, wenn man in der Großstadt ist, so zweimal...
Ich habe keinen Hochbeet, nee.
Geschichten. du beschäftigst dich wirklich mit Agrarpolitik. Mhm. Für den Deutschlandfunk hast du auch schon super viel zu berichtet. Sitzt jetzt auch seit Tagen an einem Stück, was wir dann bald wahrscheinlich auch hören
können. Ist heute fertig geworden.
Genau. Hey. Das hatte ich ja beschäftigt.
Krass.
Genau, also das Thema gibt's auch noch. Das Thema haben wir auch alle, die Thematik haben wir mitbekommen, alle Anfang des Jahres gab diese krassen Proteste, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich und in einigen anderen EU-Staaten. Das ist richtig hochgekocht. Jetzt ist es wieder so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten.
Leider, ja.
Genau, aber unterschwellig ist es ja immer noch da und es kann auch eigentlich bald wieder hochkochen, oder wie siehst du das?
Ja, weil wir im Prinzip ein System haben, was total dysfunktional ist und was reformiert werden muss, aber keiner traut sich so richtig ran, weil auch da wieder so, welchen Knopf drücken wir jetzt eigentlich? Also ich habe mich jetzt länger beschäftigt mit der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik. Das ist das Subventionssystem, was den großen Topf an Agrargeldern, der in Brüssel liegt, an die Länder durchverteilt. Und im Grunde ist unsere Landwirtschaft in Europa nur überlebensfähig durch diese Subventionen. Und davon funktioniert aber total viel gar nicht gut. Erstens wird der Topf immer kleiner, dadurch haben die Bauern weniger Geld zur Verfügung, was sie irgendwie schon mal schwierig finden. Und dann kommt damit ein enormer bürokratischer Rattenschwanz. Mhm. Allein diese Dinger zu beantragen, ist irgendwie die Pest. Jetzt gerade ist es losgegangen, bis zum 15. Mai müssen die Anträge gestellt werden. Geil, genau in der Phase, wo die Bäuerinnen und Bauern draußen auf dem Acker sind und die Saatmachung und alles andere zu tun haben. Jetzt müssen die halt beantragen. Und das ist alles wirklich sehr, sehr kleinteilig. Ich will jetzt niemanden mit Details langweilen, aber es ist wirklich irr. Mhm. Man hat ja versucht, in den letzten Jahren die europäische Agrarpolitik auch schon ein bisschen stärker darauf auszurichten, dass sie nicht mehr ganz so klima- und umweltschädlich ist, weil früher wurde die reine Produktion gefördert, was dazu geführt hat, dass die Landwirtschaft immer intensiver geworden ist,
ja.
Produktionsfläche vergrößert worden ist. Jeder Sumpf trockengelegt, jede Hecke weg, weil, geil, noch ein Quadratmeter, auf dem du irgendwie was anbauen kannst oder die Kuh weiden lassen kannst. Produktion, Produktion, Produktion mit den Folgen für Biodiversität und Klima.
Ja, die nicht externalisierten, nicht internalisierten, jetzt habe ich mir selber durcheinandergebracht, die nicht internalisierten Umweltkosten. So, das ist das Wort.
Ja.
Wow.
Und die Idee war, Agrarsubventionen ein bisschen umzuswitchen, dass eben Leistungen, die von der Landwirtschaft erbracht werden für Umwelt- und Naturschutz, dass die honoriert werden sollen. Das klappt aber einfach hinten und vorne nicht, weil es in der Politik immer noch Akteure gibt, die eigentlich am alten System festhalten. Agrarsubventionen werden jetzt vor allem über die Fläche ausgezahlt. Also dadurch, dass du Land bewirtschaftest, kannst du Geld dafür beantragen. Und dann ein sehr, sehr diffiziles System, wo du Grundlagen schon mal, also du bekommst nur dann Geld, wenn du beispielsweise einen Blühstreifen hast oder
wenn ihr es mitbekommen habt, diese große Diskussion über die Brachten. Glötz, ja, acht, ja. Da sind ja, wir ja. ganz schnell bei irgendwelchen dusseligen Fachbegriffen, die keiner versteht.
Was sind Brachten? Was sind Brachten? Also ich bin wirklich, was sind Brachten?
Ah, oh, süß, bist du ein Stadtkind?
Ja.
Eine Brachfläche ist eine Fläche, die nicht bewirtschaftet wird, die einfach da liegt, wo die Natur machen kann, was sie will.
Okay, und das ist gut, oder?
Das ist total geil, also zumindest für die Natur.
Nicht für die Bauern.
Ja, im Zweifel doch, weil die Bauern haben ja was davon, weil sie Mikroorganismen haben und Insekten und der Boden tut es als auch nicht ganz schlecht, wenn irgendwie sich ein bisschen erholen kann, ein bisschen Humusaufbau stattfinden kann. Also eine Brachfläche ist eigentlich eine gute Idee, theoretisch. Und im Rahmen der Agrarpolitik war eigentlich so, du willst Geld für deinen Acker, dann musst du aber 4% deiner Fläche stilllegen, damit die Natur auch was davon hat.
Okay.
Jetzt haben sie...
erstmal einkassiert.
Ausgesetzt. Genau. Erst mit der Begründung, Ernährungssicherheit, wenn die Ukraine nicht so viel Weizen anbauen kann, müssen wir ihn irgendwo anders anbauen. Und jetzt haben sie es gekillt wegen der starken Bauernproteste.
Genau.
Ehrlicherweise, also das war nicht das, wofür die Bauern, Bäuerinnen und Bauern in Berlin und Brüssel auf die Straße gegangen sind. Also jedenfalls nicht alle. Die haben jetzt ganz massiv irgendwie Umweltstandards versucht zu schleifen, auch auf europäischer Ebene. Und es gibt auch Verbände, die das fordern, wäre aber weitgehend kontraproduktiv, weil es geht ja auch darum, die Grundlagen der Landwirtschaft irgendwie zu sichern. Und ich spreche schon wieder in so abstrakten Wörtern, weil das ist alles so...
Aber du hast einen sehr guten Überblick gerade gegeben, warum ich das Thema unbedingt auch noch ansprechen wollte, weil ja wirklich jahrzehntelang durch diese Art der Landnutzung, durch die Tierhaltung eben wirklich der Umwelt geschadet wurde. Mhm. Also deswegen haben wir eine Biodiversitätskrise, deswegen haben wir auch eine Klimakrise, weil natürlich auch der Landwirtschaftssektor einer der Sektoren ist, die wahrscheinlich auch, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, noch irgendwelche Restemissionen haben wird, weil das einfach super schwierig ist in dem Bereich. Also eigentlich ein voll wichtiger Sektor, den man sich eigentlich echt anschauen muss, weil da muss viel getan werden und irgendwie muss man Lösungen finden. Und zugleich ist ja auch die Landwirtschaft krass betroffen von den Folgen. Mhm. Also ich kann mir jeden Sommer gibt es entweder, es gab zu lange Sonne oder es war zu nass und die Ernte ist deswegen nicht gut. Und das sind ja alles Themen, das kriegen wir auch eigentlich mit. Wir wissen auch, dass es immer wieder heißt, sie kriegen zu wenig Geld für die Produkte, weil es dann irgendwie...
Problem.
Genau. Also es sind ja ganz, ganz viele Probleme. Und du hast gerade schon gesagt, irgendwie traut sich da auch niemand so richtig ran, weil das klingt ja wirklich so, da müssen wir eigentlich wirklich mal einmal auf links ziehen und gucken, okay, was müssen wir jetzt machen? Und deswegen ist es ja eigentlich voll wichtig, gerade diese wirklich krass tiefliegenden strukturellen Probleme anzupacken und jetzt nicht nur dieses Brachflächenthema. Deswegen wollte ich unbedingt von dir mal wissen, weil du so tief drin steckst, was sind so wirklich diese Debatten, die wir jetzt eigentlich führen müssten, damit wir die Landwirtschaft zukunftssicher machen und resilient machen gegen das, was ja auch noch kommen kann in Zukunft mit den ganzen Folgen der Klimakrise, sprich noch heißere, längere, heißere Sommer, mehr Feuchtigkeit, mehr Regen, mehr Sturm, all das.
Ich weiß gar nicht, ob das vielen so klar ist, dass in Teilen Norddeutschlands die Bauern immer noch nicht auf dem Acker können, weil der Boden da immer noch so nass ist. Weidepflege geht in manchen Regionen von Norddeutschland immer noch nicht, weil die mit ihrem Trecker einfach schlicht stecken bleiben. Manche konnten keinen Dünger auf ihr Getreide bringen, weil sie einfach nicht auf den Acker drauf können. Weil es Anfang des Jahres so viel geregnet hat und jetzt im März auch nochmal viel Niederschlag gab. In anderen Regionen wächst es gerade wie bekloppt. Brandenburg ehrlicherweise auch mal so viele Niederschläge, dass das Gras richtig geil wachsen kann. Aber in anderen Regionen können die Äcker im Moment gar nicht richtig bewirtschaftet werden. Und das macht natürlich was mit den Erträgen. Und da kommen wir dann tatsächlich schon auch irgendwann in den Bereich von, Moment mal, haben wir unsere Ernährungssicherheit? Können wir die eigentlich noch sichern durch Produkte von hier? Tun wir jetzt schon nicht. Also ehrlicherweise, unser Gemüse kommt vor allem aus Spanien und wird dort mit viel Wasser angebaut. Und das wäre Punkt 1. Wir wissen das alle, dass wir eigentlich mehr regional kaufen sollten. Und trotzdem finden wir das total geil, wenn im Februar Erdbeeren im Supermarkt sind und kaufen sie.
Da frage ich mich wirklich immer, wer kauft die eigentlich?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch komisch finde. Also das hat man schon noch in der Grundschule so ein bisschen so mitbekommen, dass dann keine Erdbeerzeit ist einfach. Es gibt ja auch Spargelzeit.
Ja, aber trotzdem. Also da sind viele Leute, glaube ich, einfach getriggert, so geil Erdbeeren.
Da muss ich auch wirklich sagen, wenn ich das sehe an der Kasse, dass jemand von mir im Februar irgendwie Erdbeeren aufs Band legt, der kriegt einen verächtlichen Blick.
Bitte auch im März noch nicht. Bitte auch im März noch nicht.
Ja, stimmt. Also das ist ja wirklich
viel zu früh.
Ist noch nicht so weit.
Und eigentlich sollten wir auch insgesamt kein Gemüse mehr so aus Spanien, weil wir wissen alle um die Wasserknappheit da. Also ich glaube, wir sind da ganz schnell in so Bereichen von individueller Schuld, die man eigentlich ja nicht machen will, weil man will nicht diese fiesen Debatten über,
ja, man darf ja gar nichts mehr. Aber es ist halt wirklich so, wir als KonsumentInnen haben einfach einen total großen Impact. Und weil Deutschland irgendwie total viel billig konsumieren will, Geiz ist geil, gehen wir halt zum Discounter. Wir haben ein Handelssystem, in dem vier große Konzerne irgendwie die Preise diktieren. Und ich weiß, also ob das wirklich auch nach den ganzen Berichten über die Bauernproteste, ob das, ich glaube, es ist immer noch nicht in allen Köpfen, dass der Bauer, die Bäuerin die Preise für die eigenen Produkte nicht selbst macht. Wenn da die Produktionskosten steigen, dann bleiben die Betriebe darauf sitzen, weil die Preise machen Lidl, machen Aldi und Co.
Und das ist eine Blackbox.
Die wollen für Betrag X einkaufen und entweder du gibst es dann Lidl oder du schlügst halt deine Erdbeeren unter. Das haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, in einem prominenten Beispiel gehabt. Und das ist einfach echt ein total beschissenes System. Da traut sich die Politik aber auch nicht ran, weil dann müsste man in den Markt eingreifen. Das tut ja auch irgendwie weh. Aber solange wir da irgendwie nicht vorankommen, und dann sind wir natürlich auch bei so Debatten wie, ja, okay, aber es ist schon auch wichtig, dass wir günstige Lebensmittel haben. Ja, ist es, weil wir in Deutschland ein verficktes Problem mit Armut haben. So, und schwupp, haben wir die Debatte noch eine Nummer größer und können sie gar nicht mehr vernünftig führen, weil das Thema einfach so viele Verästelungen hat, dass du gar nicht auf den einen Punkt fokussieren kannst und sagen kannst, das ändern wir, dann wird alles geil. Ja,
ist schon verrückt, wie wir unser umweltschädliches Verhalten halt einfach oder bestimmte Strukturen, wie sich das dann halt alles so verästelt hat. Mhm. Und also was es dann eben alles bedingt, weil genau was du sagst, dieses Thema individuelle Konsumentscheidung, das ist ja so ein sensibler Bereich.
Total.
Obwohl ich immer sagen würde, es geht da immer erstmal um Bewusstsein, weil einfach zu wissen, dass wirklich die Ernährung so einer der Big Points ist, über die man ja wirklich auch, also auf Erdbeeren kann man halt verzichten. Auch, und da kann man dann erst im Juni essen. Also es gibt ja einige Luxusprodukte, wo ich wirklich sagen würde, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das jetzt sein muss. Ja. Es gibt andere Produkte, wo ich sagen würde, wenn du es dir anders nicht leisten kannst, dann ist das wirklich, dann bitte auf gar keinen Fall. Aber dann ist es eben wieder dieses Problem von, warum kann man sich das nicht leisten? Ne? Also es ist wieder ein ganz anderes Problem. Aber ja, also ich glaube, das ist tatsächlich was, was gerade, weil diese Proteste ja so sehr emotional waren, sehr bildhaft aufgeladen mit irgendwelchen Misthaufen auf irgendwelchen Straßen, glaube ich, dass das bei vielen auch gar nicht irgendwie überhaupt dahin gekommen ist. Also so ein bisschen wie bei der letzten Generation tatsächlich auch. Das war ja auch so, dass viele zwar über Klimaschutz dann irgendwie gesagt haben, ja, einen stehe ich ja dahinter, aber nicht so. Also so oberflächlich so eine Debatte da war, aber ja nicht dieses Tiefgehende, wo man sich dann auch mal selber reflektiert vielleicht. Du willst was, genau, du hast zugehört und nachgedacht und hast einen Gedanken entwickelt.
Weil du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass Landwirtschaft wirklich nicht mein Thema ist und ich mich auch wirklich sehr wenig mit diesen Protesten beschäftigt habe, außer quasi sozusagen, also bist du da mit deiner Annahme total richtig, wenn ich habe da nicht viel drüber nachgedacht und finde es deshalb auch so interessant, weil du meintest, also es spielt ja auch viel auf europäischer Ebene. Mhm. Aber also du hast jetzt ja gerade die verschiedenen Felder aufgemacht, dass es halt super festet ist. Was muss denn deiner Meinung nach passieren und wo? Also was muss jetzt passieren? Weil es halt also, dass die Preise sozusagen von den Big Playern gemacht werden und dass da in Deutschland keiner rangeht, fair. Aber auf europäischer Ebene ist ja bestimmt noch also gerade jetzt mit der Europawahl.
Ich würde auf europäischer Ebene jetzt nicht zwingend den Hebel sehen, den du umlegen kannst. Also ja, EU-Agrarsubventionen müssen nochmal verändert werden für die nächste Periode ab 2028. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir zwar was haben, was gemeinsame Agrarpolitik heißt, aber wir haben nationale Strategiepläne, sodass die konkreten Auszahlungsmechanismen dann tatsächlich auch wieder auf nationaler Ebene stattfinden. Insofern schwierig jetzt auf Brüssel zu zeigen und zu sagen, ey, macht ihr mal das. Weil wir diskutieren auf nationaler Ebene jetzt ja beispielsweise auch immer wieder über Tierhaltung, so dass Tierhaltung besser werden soll. Und dann rufen jetzt von der Seite wieder Leute rein, wir sollten Tierhaltung ganz irgendwie abschaffen, auch wegen Klima und Tierleid etc. Alles valide Punkte, nur dann haben wir halt sofort einen Wertschöpfungssektor, den wir komplett wegkicken. Und das wäre, glaube ich, für die Radikalisierung von Gruppen im ländlichen Raum ein erhebliches Problem. Mhm. Also Tierhaltung in Deutschland ist in weiten Teilen immer noch schlecht und die Bauern kriegen bessere Tierhaltung nicht bezahlt. Wenn du einen Stall baust, der größer ist, wo es den Tieren besser geht, weil sie Luftkontakt haben, weil sie Einstreu haben, weil es einfach ein besserer Stall ist, nicht die kleine Bucht, wo das Schwein sich nicht bewegen kann, dann kostet das mehr. aber das kann der Bauer, wie eben schon gesagt, eben nicht weitergeben. Also ist die Frage, boah, wo kommt jetzt das Geld dafür her? Mhm. Kriegen wir das jetzt irgendwie, du musst das langfristig finanzieren, du brauchst nicht nur das Geld für den Stall bauen, sondern du musst ja auch die langfristigen Kosten bekommen. Und das ist genau der Punkt, an dem die politische Debatte seit Jahren immer wieder stockt. Es gab das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, die sogenannte Borchert-Kommission, die hat mal Vorschläge gemacht. Oh, ich glaube, 2019, 2020 kriege ich nicht mehr ganz zusammen. So, also noch unter Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Angefasst hat die Große Koalition das damals nicht, weil es das große Rad, oh, wie willst du es drehen? Schwierig, schwierig, wo soll das Geld denn herkommen? Hast den Bundeshaushalt als Möglichkeit, also aus Steuermitteln kannst du das langfristig finanzieren mit Verträgen. Du kannst eine Verbrauchssteuer machen, Tierwohlabgabe, Tierwohlcent, whatever. Oder du kannst an der Mehrwertsteuer schrauben. Zwei Systeme davon haben den in Anführungsstrichen Nachteil, dass das Fleisch teurer wird und dann hast du sofort die Bild-Zeitung an der Backe, die sagt, oh mein Gott, Fleisch wird teurer. Willst du das direkt vor der Grillsaison machen? Wo sind wir jetzt nochmal gerade im Jahr? Ah ja, okay, Mitte April, schwieriger Moment dafür. Inflation, schwieriger Moment dafür. So, und so kommen wir seit Jahren an dieser Stelle einfach nicht weiter. Wir haben die Lösung dafür, sogar mehrere Optionen. Das heißt, man hat auch politisch Spielraum und kann sagen, das finden wir besser, Argumente da, bitte. Macht nur keiner, weil heißes Eisen, die Leute müssten dann mehr bezahlen, Fleisch wird teurer, kannst du in Deutschland nicht machen, alle wollen dann Langsteak.
Aber vielleicht, weil da gerade was hochkommt, war es nicht letzte Woche Cem Özdemir, also oder quasi die Kommission für, also das nicht genau das der Punkt, wo quasi jetzt drüber nachgedacht wird, die Mehrwertsteuer zu heben? Also ist das gerade aktuell, also ist da gerade aktuell was offen, was sich ändern könnte? Oder ist das.
Ja und nein.
Okay.
Ja. Weil im Kontext der Bauernproteste hat ja die Ampelkoalition versprochen, wir machen bis Sommer was, damit es euch besser geht. Und ein Aspekt davon ist eben dieser Tierwohlcent. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der korrekte Terminus ist, wie Cem Özdemir ihn inzwischen nennt, wo auf Auftrag der Fraktionen im Landwirtschaftsministerium Eckpunkte ausgearbeitet wurden, wie das aussehen könnte. Das wäre ähnlich einer Kaffeesteuer, eine Verbrauchssteuer. Die Eckpunkte müsste aber, weil das eine Steuer ist, im Finanzministerium müsste daraus ein konkretes Steuergesetz werden. Mhm. Wir erinnern uns, dass die FDP ja eigentlich gar keine Steuererhöhungen möchte. Da wird es schon mal ein bisschen heikel. Und das, was jetzt letzte Woche auf der Bild-Zeitungsseite 1 oder 2 wieder dick gemacht wurde, war ein Papier der Zukunftskommission Landwirtschaft. Das ist ein Gremium, was Angela Merkel mal zusammengebracht hat, die sich so überlegt haben, wie sollte die Landwirtschaft denn aussehen?
Also das, was ich gerade gefragt habe.
Da wurden alle Akteure, also die relevant sind, an den Tisch geholt. Bäuerinnen und Bauern, WissenschaftlerInnen, Umweltverbände. Nur die Politik, die saß nicht mit am Tisch. Und die haben Empfehlungen gemacht. Und jetzt für die aktuelle Debatte, letzte Woche waren auch Mitglieder der ZKL bei Olaf Scholz, haben die einfach nochmal Sachen aufgeschrieben, die sie schon mal aufgeschrieben hatten und haben betont, dass die Mehrwertsteuer ein Weg wäre.
Ah,
aber entscheidend, und das hat die Bild-Zeitung natürlich nicht so nach vorne gehoben, ist, dass sie auch gesagt haben, es braucht diese langfristigen Verträge mit den Bauern, die eben den Stallumbau absichern, damit die höheren Kosten dafür safe sind, damit die Bauern auch kalkulieren können, weil die wollen ja nicht irgendwie spenden, weil es ihnen schlecht geht, sondern die wollen mit was kalkulieren können. Deshalb Vertrag schließen über 20 Jahre, hier hast du die Finanzierung safe, das kriegst du. Und dann muss der Staat aber noch dafür sorgen, dass das Geld dafür da ist. Und das könnte man eben aus dem Bundeshaushalt über die Mehrwertsteuer oder über die Verbrauchssteuer. Und weil die Mehrwertsteuer das Einfachste wäre, hat die ZKL gesagt, ja, das könnte man darüber machen.
Das ist sehr spannend.
Also es liegen ja einige Vorschläge irgendwie auf dem Tisch. Da hat Cem Özdemir ja auch gesagt, man kann nicht irgendwie sagen, es muss sich was ändern und immer alles direkt dann, weil vom Bauernverband ja kam, wollen wir eben nicht, dass die Kosten erhöht werden durch die Mehrwertsteuererhöhung, immer alles direkt abwiegeln, sage ich mal. Du hast gerade schon gesagt, es gab super viele Kommissionen, diese Borchert-Kommission. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, ich habe jetzt auch angefangen, mit Dinge aufzuschreiben. Zukunftskommission. Und dann habe ich gedacht, weil wir auch dieses, also was ich nochmal fand, was so krass deutlich geworden ist, dass wir gar nicht wissen, was machen LandwirtInnen eigentlich? Wie geht's denen eigentlich?
Es gibt diese krasse, auf mich.
Genau. Es gibt diese krasse, Gap, würde ich schon fast sagen, zwischen Stadt und Land. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es ja auch eine, also die Meinungen unter den Landwirtinnen sind ja auch alles andere als, heterogen. Also die sind ja homogen.
So. Ja.
Immer verwechsel ich ganz oft wie Links- und Rechtsschwäche, naja. Und
da frage ich mich, müsste man nicht eigentlich statt so ganz viele Fach, also diese ganzen ExpertInnen, die natürlich auch alle ihren Sinn und Zweck haben, so quasi so ein BürgerInnenrat mit LandwirtInnen mal irgendwie etablieren, dass sich da wirklich mal irgendwie 100 LandwirtInnen aus ganz Deutschland, dass die mal so ein bisschen ihre Interessen einfach in so einem Bürger, wie so einem BürgerInnenrat so ein bisschen spiegeln können. Ich meine das gar nicht, dass ich irgendwas lesen würde, weil natürlich
keiner, da wird die Politik wieder was ignorieren können.
Ja, das wäre wahrscheinlich am Ende so, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, vielleicht würde das zumindest dieser Thematik mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit geben, weil man hat dann immer diesen Bauernverband, über den sich dann auch alle aufregen und da regen sich auch die LandwirtInnen selber drüber auf, weil sie sagen, ja, also mein Verband ist das nicht. Da gibt es ja auch ganz viele kleine andere. Mhm. Das war jetzt einfach gerade so ein Gedanke, weil ich mich wirklich so ein bisschen frage, wie man dieses Thema bewusster machen kann.
Also mein Wunsch wäre einfach, dass schon mal Redaktionen irgendwie ein bisschen mehr Bock darauf haben, rauszufahren und irgendwie nicht nur in der Krisensituation mit irgendwelchen Landwirten sprechen. Jetzt erzählen Sie mal, wie schlecht geht es Ihnen denn? Sondern sich einfach ein bisschen dafür interessieren, was passiert da eigentlich?
Ich glaube, der WDR hat gerade ein neues Format gedroppt, wo es nur um Landwirte geht.
Ja, also es gibt da jetzt tatsächlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Der NDR macht da ja auch was. Wir haben total viele Agrarinfluencerinnen auch auf Instagram. Das setzt aber natürlich auch wiederum voraus, dass es eine Zielgruppe gibt, die da Bock drauf hat. Ich glaube, die gibt's. Ich glaube, wenn man was Cooles sieht auf Instagram, kann man das auch in andere Kreise tragen.
Ich versuche das jedenfalls immer so ein bisschen.
Und einfach da, es ist auch so eine Plattitüde, irgendwie Stadt und Land einander wieder ein bisschen näher zu bringen, wäre, glaube ich, echt total wichtig. Ja. Es gibt aber natürlich auch, das gehört zur Wahrheit auch dazu, auf dem Land, in der Landwirtschaft Bereiche, da wollen die Akteure gar nicht, dass man hinguckt. Niemand wird jetzt einen so sehr gerne in den großen Schweinestall lassen, in dem die Bedingungen eben nicht so gut sind. Aber gerade so das Verständnis auch zu schaffen für die Umstände. Wir haben auch immer mal wieder so Skandale, wo Tiere schlecht behandelt werden und man sich fragt, wie konnte das denn passieren? Wenn man dann ein bisschen aufblättert und sich die Situation der Menschen anguckt, kommt man ganz schnell zu dem Schluss, das war nicht aus böser Absicht. Die gibt es auch. Aber häufig stehen da auch persönliche Schicksale dahinter, wo der Landwirt einfach überfordert war mit der Situation und keine Hilfe gefunden hat. Und am Ende haben die Tiere darunter gelitten. Das gibt es auch sehr, sehr häufig, weil auf dem Land ist das Leben durch die größere Vereinsamung, die es in den ländlichen Räumen gibt, teilweise auch nicht mehr so schön, wie man sich das vorstellt. Und da irgendwie ein größeres Bewusstsein für zu schaffen.
Und mehr Öffentlichkeit.
Ja, und also einfach auch mal rauszufahren und nicht nur auf den Kinderbauernhof. Es gibt jetzt auch, ich weiß gar nicht, im Juni ist es, glaube ich, Tag des offenen Hofes. Also wer Bock hat, kann da mal gucken, was sich in der
deutschlandweit.
Das ist doch eine gute Empfehlung.
Ja, ziemlich spannend. Ja, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich schon das, was auch oft fehlt. Gerade auch große Redaktionen sitzen meistens in Großstädten. Genau. Hat man immer diese Thematik von, dass man so sehr städtisch auf
Themen. Ich habe das jetzt mehrfach erlebt. Ich war jetzt ja zuletzt für die Recherche auch draußen, dass die Bauern halt auch, dass viele von denen auch Bock haben zu erzählen. Es gibt auch die, die es nicht haben. So, ne, wie überall hast du auch den knauserigen. Aber gerade die, die was ausprobieren, und da gibt es total viele Ansätze. Es gibt so kreative Bäuerinnen und Bauern in Deutschland, die irgendwie sich weiterentwickeln und Bock haben, darüber auch zu erzählen und das zu zeigen. Finde ich geil.
Ja. Boah, das war ein gutes Schlusswort.
Ich wollte sagen, das ist ja ein sehr konstruktives Ende hier.
Ich habe nämlich auch gerade direkt dann wieder an meinen Bauern im Münsterland denken müssen, der Sojabohnen anbaut und das einfach mal gestartet hat und trotzdem auch immer noch konventioneller Schweinebauer ist, weil es anders nicht geht. Und ich muss immer wieder, also ich habe da so viel mitgenommen von diesem Besuch. Deswegen, besucht Bauernhöfe.
Bitte.
Fahrt aufs Land.
Aber nicht einfach so, sondern fragt vorher, ob ihr vorbeikommen dürft.
Nicht nachts
und nicht in den Stall einfach marschieren und dann sagen, die Büske hat es aber.
Nein.
Das ist nicht die Empfehlung der Woche von dir, aber zu denen kommen wir jetzt. Ganz schlechte Überleitung, ich weiß. Ist aber das, was wir jetzt am Ende jeder Folge natürlich auch noch tun, die Empfehlungen der Woche, unsere Empfehlungen der Woche. Und natürlich frage ich dich, Ann-Kathrin, als erstes, als unsere Gästin, was ist dir vor die Linse gelaufen?
Boah, da war ich jetzt richtig gespannt, wie du da bist.
Ich habe kurz überlegt, ob ich noch was mit Brillenglas sage, aber da habe ich gedacht, ich bleibe einfach beim
Ursprung. Da würde ich auch nicht durchgucken können, weil meine Brille immer so richtig sauig dreckig ist. Ich muss jetzt gerade tatsächlich in meiner Historie hier den genauen Titel dieses Buches, welches ich gerade lese, das ist super peinlich. Ich habe ein Buch begonnen, was ich ans Herz legen kann, das schon ein bisschen älter ist tatsächlich, aber sehr unterhaltsam geschrieben und
ja, zur Klimathematik auch ganz gut passt, wie das Wetter Geschichte macht, Katastrophen und Klimawandel von der Antike bis heute.
Wow.
Sehr unterhaltsam geschrieben.
Wow. Von wem, wie? Ein paar Hard Facts? Wir packen es auch in die Show Notes.
Der Autor heißt Ronald D. Gerste.
Noch nie
und
gehört.
Ja, ich habe ihn kürzlich auch gegoogelt und turns out, er ist Mediziner, schreibt auch für medizinische Veröffentlichungen und hat neben diversen historischen Büchern auch Bücher zum Glaukom veröffentlicht. Die Liste seiner Veröffentlichungen liest sich auch sehr lustig, wie sein Schreibstil.
Das ist ein guter Tipp. Das finde ich spannend. Samira, was hast du mitgebracht?
Ich würde dich vorlassen, weil ich meine es auch gerade nicht finde.
Aha, schlecht vorbereitet.
Ja, vorbereitet hier.
Ich bin vorbereitet, denn ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit, wie manche Menschen vielleicht wissen. Ich habe das, glaube ich, auch hier schon mal gedroppt. Und deswegen beschäftige ich mich gerade ganz viel mit wissenschaftlichen Texten. Das ist einerseits ganz schön, weil ich manche Themen tatsächlich ganz spannend finde. Andererseits auch sehr schwerfällig manchmal. Aber ich befasse mich unter anderem in meiner Masterarbeit auch mit ökonomischen Modellen, die ja mit Klimaschutzmaßnahmen zu tun haben und dahingehend auch mit der mangelhaften Darstellung der Klimakrise in der Ökonomie, was super spannend ist. Musste ich nämlich auch gerade daran denken, als du anfingst, von wegen, wenn wir die Mehrwertsteuer erhöhen, Fleisch wird teurer, Menschen kaufen kein Fleisch mehr oder es wird für viele schwieriger, Fleisch zu kaufen. Muss nicht unbedingt so sein. Das ist halt so eine typische ökonomische Annahme. Aber da gibt es auch viele Beispiele, die eben sagen, wenn ein Mensch Fleisch kaufen möchte, dann kauft er das auch, wenn es teurer ist. Aber genau diese Gedanken mal zu hinterfragen und von wem sie dann geäußert werden, das finde ich ganz spannend. Und da gibt es Veröffentlichungen zu, die sehr wissenschaftlich sind, aber es gibt auch ein Interview mit meinem, er ist tatsächlich auch mein Masterarbeitsprofessor, aber das muss ich jetzt leider... Das würde ich jetzt gerne sagen, aber ich finde es wirklich total spannend. Ein Interview mit Michael Roos, der VWL-Prof an der Uni Bochum ist und eben genau zu diesem Thema forscht und auch eben Publikationen veröffentlicht. Und das Interview dreht sich halt um das Thema, warum die Volkswirtschaftslehre die ökologischen Krisen ignoriert und warum wir da, also zum Beispiel kritisiert er sehr stark den Technikoptimismus. Genau, vieler Ökonomen und dass eben so diese Komplexität der Klimakrise auch vernachlässigt wird, was irreversible Effekte angeht und all das, dass das nicht richtig eigentlich in diesen Modellen vorhanden ist und dass wir uns aber trotzdem so sehr darauf verlassen, finde ich mega spannend und das Interview ist wirklich ganz kurz, aber gibt so einen schönen Überblick von dem Ganzen. Und finde ich einfach spannend, weil ich zum Beispiel auch finde, gerade auch so in einer journalistischen Berichterstattung verlässt man sich ja ganz gerne mal darauf, was irgendein Ökonom irgendwann irgendwo mal gesagt hat. Und deswegen fand ich das ganz gut, um mal so ein bisschen auch zu reflektieren, was man selber manchmal so als gegeben annimmt, was vielleicht nicht so ist, aber einem so irgendwie im Kopf ja vorschwebt. Samira.
Boah, jetzt hast du so was ultra Deepes und ich habe, also bei mir ist es wirklich einfach mal wieder, also relativ stumpf ehrlich gesagt, aber ich habe sehr viel Freude gehabt die letzten Wochen, da jeden Tag reinzulesen. Und zwar ist es ein Newsletter, und zwar der von Politico. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, wie der gerade heißt, aber ich habe gerade versucht, in meinen E-Mails zu suchen, aber es ist wahrscheinlich das Berlin-Playbook, weil in Brüssel es immer Brussels-Playbook heißt. Und das ist halt, also wer Bock hat, also wer so Lust hat auf so lustige, anekdotische Berliner Politik-Sachen, der ist da voll richtig und ich habe da immer sehr viel Spaß, da durchzugehen. Also ich habe da ja eine gute Zeit jeden Morgen. Und deshalb empfehle ich das jetzt einfach.
Sehr gut, dann haben wir zwei Sachen, die Spaß machen.
Und der Nerdkram.
Und mein Nerdkram, dann sind alle glücklich. Ich bin auf jeden Fall ganz doll glücklich, weil wir haben, glaube ich, über voll viele spannende Themen gesprochen. Ja, gibt es noch irgendwas, was...
Ich glaube, wir könnten auch mit dir, Ann-Kathrin, einfach... Also es ist mittlerweile dunkel geworden in diesem Raum. tausend Jahre weiter sprechen, weil es einfach so wirklich sehr interessant ist. Und du, ja, wie lange arbeitest du jetzt schon als in diesen Themenbereichen?
3 Jahre.
Echt erst? Okay, es hört sich mal an wie so 15 Jahre, also noch. Nein, aber wenn es einfach so...
Hallo, ich bin noch nicht über 40.
Nein, aber wenn einfach so, also ich glaube, wir könnten uns sehr lange mit dir noch weiter unterhalten.
Ja. Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Also danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
Genau, noch ein Hinweis.
Wir haben noch Hinweise.
Genau, wir haben immer noch den Hinweis, dass wir für die Goldenen Blogger nominiert sind. Man kann immer noch nicht voten. Ich habe gedacht, wir können endlich diesen Link, wirklich, die Leute denken, wir verarschen sie, aber
nein.
Man kann immer noch nicht voten. Wir wissen auch nicht, warum nicht. Ich hoffe, das passiert jetzt in den nächsten Tagen, damit wir irgendwann auch irgendwo diesen Link mal hinposten können.
Damit ihr alle fleißig abstimmen
könnt. Genau, ansonsten speichert euch das schon mal ab. Und du hast es vorhin schon mal einmal gesagt, wir sind jetzt offiziell auf Instagram.
Ja, Jule hat mir irgendwann so, ich habe irgendwann so eine Anfrage in meinem DMs-Ordner gehabt. Und dann war sie so, hallo, ich habe den Account schon mal gestellt für uns, let's go. Ja, wir haben es ja bislang immer auf unseren privaten Accounts geteilt und so und dachten aber, dass es vielleicht eigentlich ganz schön ist, auch für uns irgendwie so eine Sammlung zu haben. Und deshalb sind wir jetzt auf Instagram
aktiv. Ja, und dass keiner unseren Namen klaut.
Ja, auf diverse Plattformen. Das ist ein sehr, sehr guter Name. Irgendjemand hat mir letztens nochmal gesagt, dass das wirklich ein sehr guter Podcast-Name ist. Dann war ich so, ach, doch, schön.
Ja. Und der kam tatsächlich richtig schnell. Deswegen, wenn ihr auch findet, das ist ein guter Podcast-Name, dann bewertet unseren Podcast gerne noch auf Spotify und Apple Podcast. Und ansonsten hören wir uns dann ganz bald wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.